Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt Marie. Und heute wirklich hot.
Hallo.
Hot
Pink. Ja, hot. In meiner Wohnung sind es auch 30 Grad. Ich sterbe einfach.
Ich weiß es nicht, was es hier ist. Ich habe schon alles zugemacht, die ganze Nacht war das Fenster auf.
Ja.
Aber gefühlt sind es gerade auch wieder 30.
Ich kann mich nicht entscheiden, Fenster auf, Fenster zu. Ich weiß, man sagt, man soll eigentlich tagsüber dann das Fenster schließen. Ich habe auch eine gute Isolierung, aber auf der anderen Seite, also geschlossenes Fenster, es kann, ich weiß nicht, ob das im Kopfding ist, aber ich habe das Gefühl, dann ist es noch viel schlimmer. Also das ist im Moment,
Das ist eine deutsche Unart, dass man ein geschlossenes Fenster sieht und denkt, das ist nicht gesund, das muss auf sein.
Ja, aber im Moment ist, also wie, es ist auch im Moment einfach unerträglich. Jetzt habe ich für die Aufnahme hier natürlich auch den Ventilator ausgemacht. Zumindest habe ich das Fenster habe ich offen, das ist ja jetzt nichts Neues für eine Aufnahme von uns, aber den Ventilator habe ich halt auch einfach ausgestellt und ich merke, das geht einfach nicht. Das geht, das ist, mir setzt die Hitze gerade enorm zu. Was man auch daran gemerkt hat, dass ich die Woche das nicht hingekriegt habe mit unserer Episode. Und ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll davon, schlechtes Gewissen zu haben. Und ich habe aber auch die Schnauze voll davon, die Leute hängen zu lassen. Aber im Moment struggle ich einfach irgendwie so mit allem. Was halt einfach auch mit dem Wetter zusammenhängt und so. Aber ich hasse das, weil ich weiß ja selber, wie das ist. Wenn ich selber höre, dann hasse ich das, wenn dann auch keine Info kommt, sondern einfach nur eine Folge nicht erscheint. Ich mache das jetzt heute alles fertig, weil es muss ja sein. Und ich war so glücklich, dass wir mit unseren zurückhängenden Episoden durch waren. Aber irgendwie, wie gesagt. Ja,
stress dich mal nicht. Du hast im Moment echt viel auf dem Teller.
Das so. Einzig Positive.
Ja.
Ich habe ja immer mal wieder so, ich habe jetzt auf meiner Abnehmreise sozusagen, das ist ein Dauerthema, das wird auch noch die nächsten 2 Jahre locker bestimmt so bleiben. Das einzig Positive, mein Plateau ist jetzt quasi überwunden. Ich habe immer so zwischendrin, also nach einer gewissen Zeit, ich weiß auch gar nicht wann, also es ist einfach mal so irgendwann dann mal so zwischendrin, steht es dann mal 2 Wochen, also da nehme ich halt einfach kein Gewicht ab. In der Zeit soll angeblich, habe ich gelesen, dann einfach der Körper an Umfang verlieren. Aber auch das kann ich nicht wirklich bestätigen, weil ich bin jetzt keine, die misst. Also es gibt ja Leute, die missen dann auch und so. Also ich denke schon, da ist auch, also auf jeden Fall ist da Umfang verloren gegangen. Ich denke mir halt auch, der Körper braucht dann auch mal irgendwie nach, ich weiß nicht, 6 Wochen, 8 Wochen Abnahme, braucht dann auch mal 2 Wochen, wo er mal sich kurz erholen kann, so ein bisschen wieder alles regulieren. Und in diesen 2 Wochen ist es halt mehr oder minder alles Stillstand. Und dann ist man auch so frustriert und dann denkt man, oh Scheiße, muss ich jetzt mich noch mehr anstrengen, muss ich noch mehr auf die Kalorien achten. Aber das Positive ist jetzt gewesen, dass nachdem das Plateau jetzt quasi dann überwunden war, also das ist jetzt schon zum zweiten Mal so gewesen, deswegen denke ich, ist das so ein Ding, das mein Körper offensichtlich macht, dass die Abnahme jetzt tatsächlich weiterging. Ich meine, ich habe auf die Kalorien geschaut und ich weiß nicht, ob, also ich habe ein bisschen Bedenken, dass die Abnahme, die geht gerade rapide, dass es auch einfach viel Wasser ist. Aber eigentlich kann das nicht alles Wasser sein. Also egal. Also auf jeden Fall läuft es ganz gut so. Ich habe dann zwischendurch auch mal kurzes Tief gehabt, dann habe ich kurz mal gejammert und dann war auch wieder gut.
War es doch cool, nachdem du dich neulich noch so, also nachdem es neulich noch so doof war, dass du irgendwie das Gefühl hattest, du strengst dich da total an und schränkst dich
passiert
auch total
nichts.
Ein, dass da nichts passiert.
Ja,
und
ich meine, es passiert
weiter.
Schon was. Also ich meine, ich habe ja jetzt auch eine ganze Menge abgenommen. Das Ding ist, und ich weiß, dass das total bescheuert ist, weil ich nehme ja ab, damit ich mich in meinem, damit ich eine bessere Lebensqualität habe. Das bedeutet, und das habe ich auch definitiv jetzt schon, weil ich merke es beim Laufen, ich merke es bei der Luft, das sind alles so Dinge. Ja, aber natürlich dadurch, dass das Ausgangsgewicht so wahnsinnig hoch war, ist natürlich die Menge, die ich abgenommen habe im Vergleich zu anderen Leuten, die auch eine OP hatten und abnehmen. Also ist es natürlich super frustrierend, weil ich habe halt jetzt mittlerweile 67 Kilo abgenommen. Und ich meine, das ist eine Person, das musst du dir mal vorstellen. Und
nicht in meinem Fall, aber ja.
Ja, also sagen wir mal so, es gibt Personen, die sind eine Person mit 67 Kilo. Ja, aber nee, aber es ist dann aber auch so, dass ich finde, dass man optisch halt nicht so viel sieht. Also man sieht es im Gesicht ein bisschen, aber dadurch, dass das Ausgangsgewicht halt so hoch war, ist es optisch da halt noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Optisch fällt es bei mir, glaube ich, erst richtig ins Gewicht, wenn ich nochmal 50 oder 60 Kilo verliere, was echt nochmal ein Riesenberg ist. Ob ich das auch schaffe, weiß ich nicht. Also das ist so einfach alles nicht halt, ja. Und also jetzt die zweite Hälfte sozusagen dieser Reise, die tut halt weh. Also da muss ich jetzt halt auch arbeiten für. Das merke ich ja auch schon daran, dass ich halt jetzt auch mit verschiedenen Dingen halt kämpfe. Aber es ist dann halt so, dass wenn ich dann immer so lese, ich lese ja dann auch in der einen oder anderen Gruppe mit, wo Leute sich und ich meine, es ist natürlich auch die Natur von so einer Gruppe, dass da Leute
vergleichen
mit Sachen,
die sich.
Nein, ja, also sich vergleichen auch, aber dass da Leute halt einfach posten, die entweder noch ziemlich am Anfang sind, also die OP entweder noch gar nicht hatten oder die noch sehr am Anfang sind oder gerade wie ich halt auch in so den ersten, ich sag mal, im ersten Jahr oder so danach. Also da hast du ja noch alle diese Fragen und alle diese Dinge, die da auf dem Herzen brennen. Natürlich sind da auch immer wieder Leute, die da schon 3, 5, 10 Jahre irgendwie das Ganze hinter sich haben. Aber das sind eigentlich nicht die Leute, die in so einer Gruppe sind. In so einer Gruppe sind eigentlich die, die noch strugglen. Und das sind dann immer die Frischen quasi. Deswegen kommen auch immer die gleichen Fragen. Aber deswegen kommt halt auch sowas wie, so und so viel habe ich bis jetzt verloren und toll. Und dann werden immer Vorher-Nachher-Bilder gepostet. Und das darf man auch nur einmal die Woche, weil sonst ist halt auch psychologisch ziemlich belastend sein kann und die ganze Gruppe dann auch mit Bildern gespammt wird und so. Naja, aber auf jeden Fall, wenn du dann halt liest sowas wie, ja, und ich habe jetzt mein Endziel, mein Wunschziel erreicht und das ist erledigt und ich habe 50 Kilo insgesamt abgenommen, dann sitze ich da und denke, what the fucking fuck, weißt du, andere Leute nehmen halt einfach 60, 50, 60 Kilo insgesamt ab. Und es ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht, auch auf den Bildern. Also das sind ganz neue Menschen. Und ich sitze hier und denke mir, ich habe jetzt schon fast 70 Kilo abgenommen und man sieht halt einfach wirklich nicht so wahnsinnig viel. Also ein bisschen was, aber halt nicht so viel. Und das hängt natürlich selbstverständlich damit zusammen, dass das Ausgangsgewicht so viel höher war. Wenn du mit 150 anfängst abzunehmen und hast dann 60 Kilo abgenommen, dann bist du bei 90 Kilo. Das ist überhaupt kein Vergleich, ja. Aber das ist halt super frustrierend.
Ja, verstehe ich.
Ja. Naja,
aber immerhin
wahrscheinlich schneide ich diesen ganzen Rant raus, wenn ich editiere. Britt-Maries Jammerecke. Ja, ja.
Ich finde das gut. Das muss doch auch raus irgendwo. Und ich kann das auch nachvollziehen.
Ich weiß,
ich meine,
das ist
ja schon mal super,
weil,
dass ich
denke. Wie gesagt,
es
sollte eigentlich ja nicht darum gehen, aber ja.
Ja, aber man kann ja nichts dafür, wenn man sowas fühlt. Also das ist halt so.
Naja.
Kann man nichts gegen machen, auch wenn es anders sein sollte.
Ja.
Man ist ja ein bisschen vielleicht auch gewöhnt an diesen Vorher-Nachher-Porn irgendwie. Das ist ja so eine ganz spezifische Kategorie. Und so, ja, kann
ich
schon
bin
vorstellen.
Gespannt. Ich habe am Mittwoch, das kann ich euch ja nächste Woche erzählen, wie das gewesen ist. Falls ihr doch, könnt auch einfach schreiben und sagen, Britt, ich will das nicht hören. Mach das in deinem persönlichen Podcast. Was will ich da mit Hot Pink? Aber auf der anderen Seite setzen wir Lesezeichen. Man kann auch immer überspringen.
Wollte ich gerade sagen, du setzt auch Kapitelmarken. Das kann man ja
aber
locker überspringen.
Genau.
Wenn man sagt,
kann,
ich will davon nichts hören.
Ja, genau. Ich habe genug Jammerei selber. Ich brauche nicht noch einen Podcast-Host, der auch noch rumjammert. Nächste Woche habe ich einen Termin, den zweiten Termin bei der Ernährungsberatung, aber diesmal vor Ort. Also der erste Termin war halt nicht vor Ort und diesmal ist er vor Ort und ich gehe davon aus, dass die da auch nochmal das bisher abgenommene Gewicht halt abfragen wird und da werde ich ja hören, was sie sagt, weil ich weiß nicht, also meines Erachtens nach ist es eine gute Abnahme, also eigentlich habe ich insgesamt 67 Kilo, aber seit der OP halt minus 35, wie viel ist das? Auch
32.
Genau, ja, also oder 5, 6, 7, ja, genau. Also 32 Kilo seit der OP, die war im März. Jetzt haben wir Juni, das sind 3 Monate. Das sind 10 Kilo im Monat, das finde ich eigentlich okay. Also dafür, dass, also das ist nicht vergleichbar mit einer normalen Abnahme, aber mit einer OP, glaube ich, ist es eine Abnahme, die okay ist. Aber ich bin gespannt, was sie dazu sagt, weil ich das so schlecht einschätzen kann. Genauso gut wie auch, also es kann auch sein, dass ich da hinkomme und sie sagt, ja, das ist viel zu wenig. Oder, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, jeder Körper ist
anders. Also ich kann
mir
sowieso nicht vorstellen, dass sie dir sagt, das ist viel zu wenig.
Nein,
das klingt nach irgendwas, was man überhaupt nicht sagen darf.
Nein, aber es ist tatsächlich oft so, also das liest man immer wieder von Leuten und das kommt auch echt drauf an. Ich meine, in so Adipositas-Zentren arbeiten halt auch nur Menschen, ja. Und die sind manchmal besser oder manchmal schlechter mit Bettzeitmänner. Und aber eigentlich, ich habe ganz ganz oft schon gelesen, dass Leute irgendwie meinten, ja, mein AZ hat gesagt, also mein Adipositas-Syndrom, mein AZ hat gesagt oder die Ärztin da oder was auch immer, das ist zu wenig und überhaupt und sowieso. Und die haben ja da, die haben ja so viele Patienten, die wissen ja eher, wie das sein sollte. Und ich weiß ja auch, wo meine Schwachstellen liegen. Ich möchte mit ihr auch nochmal über die Menge der Kalorien sprechen, weil eigentlich habe ich gar nicht gezählt, aber ich habe dann jetzt angefangen, beim zweiten Plateau das alles wirklich genau festzuhalten, damit ich da eine bessere Übersicht habe und habe festgestellt, ich esse viel mehr Kalorien, als ich gedacht habe, dass ich esse. Ich bin immer noch im Defizit, was ja, weil ich nehme ja auch weiterhin ab. Aber das ist schon ein bisschen krass. Also ich bin halt gespannt, ich pendel mich, ohne dass ich jetzt extrem vorher plane oder so, ich pendel mich so bei 1500 Kalorien ein. Und erlaubt wären theoretisch, ich glaube, 3500, also quasi das Doppelte. Hm. Und aber eigentlich ist so eine, also ich sag mal, so eine Schonkostgeschichte oder so eine, also Abnehmgeschichte sind eigentlich nur 900 Kalorien. Mhm. Aber 900 Kalorien, das würde wirklich wehtun.
Krass.
Und deswegen möchte ich von ihr mal wissen, was sie sagt. Also, und das Problem ist, du fragst jemanden aus dieser Gruppe und der eine sagt, mein AZ hat gesagt 800 Kalorien, der nächste sagt, meiner hat gesagt irgendwie 1200 Kalorien und der dritte sagt irgendwie, meiner sagt 1800. Weißt du, also jeder erzählt dir halt auch was anderes. Deswegen, ich bin gespannt. Ich denke mir halt, solange ich weiter abnehme, kann ich nicht so viel verkehrt machen. Ja.
Ja.
Naja. So, lass uns mal zu was Netterem kommen, nämlich Empfehlungen, beziehungsweise hast du was, was du uns ans Herz legen möchtest?
Ja, ich habe diese Woche tatsächlich was geguckt, was ich auf der Warteliste hatte, nämlich Chaos auf Netflix. Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her,
dass
die rauskam. Das ist eine kurze Serie. Das sind 8 Episoden. Eigentlich quasi das britische Format einer Kurzserie, wenn man so will. Ein bisschen, weil sie ist vorbei.
Ach, das
Episoden.
Ist das mit den, ich habe es gerade gegoogelt, weil ich gerade nicht wusste, was das ist. Na, das ist das mit den griechischen Göttern, oder?
Genau.
Ja,
genau.
Ja. Okay. Mhm. Aber das ist nach einer Staffel gecancelt worden. Total doof. Entschuldigung.
Ja.
Wusstest du es nicht? Doch.
Ich wusste nicht, ob es gecancelt ist, weil es eigentlich ein Ende ist. Ein bisschen abruptes Ende, aber man kann da eigentlich gut Schluss machen. Von daher ist mir das jetzt nicht so negativ aufgefallen.
Das ist ein ordentliches, das Ende fand ich auch okay. Also man hat das schon das Gefühl, da kann jetzt ein Punkt gesetzt werden. Aber theoretisch waren da mehrere Staffeln geplant. Die haben halt, wie es so oft bei Netflix ist, nach der ersten Staffel dann gesagt, es gibt keine nächste Staffel. Und das fand ich schade, weil ich fand es ehrlich gesagt sehr amüsant.
Ich auch. Also ich fand es eine wirklich sehr interessante Adaption der griechischen Götter, weil die Idee ist ja irgendwie, dass die griechischen Götter immer noch existieren. Das ist halt so eine alternative Zeitlinie und du hast eigentlich so einen, also spielt mehr oder weniger auf Kreta, das ist eine Diktatur mit einem Autokraten, der von den Göttern unterstützt wird. Und ja, es sind alle möglichen Sagen, die auch teilweise nichts miteinander zu tun haben in der griechischen Sagenwelt, die sind alle miteinander verstrickt und es gibt halt wirklich die Götter, aber es wird dann eben später erklärt, wie die Götter geworden sind und spielt eben im Olymp, im Hades und auf Kreta und es ist irgendwie ziemlich clever und interessant gemacht und hat mich sehr erinnert an so eine andere Adaption, über die wir auch schon mal gesprochen haben, da habe ich aber gerade den Namen vergessen, wo es auch um die griechischen Götter.
American Gods?
Nee, American Gods nicht. An das hat es mich auch ein bisschen erinnert.
Ja.
Es gab noch eins mit so verschiedenen Geschichten, aber da kann ich mich gerade auch nicht mehr genau dran erinnern, wo das herkommt.
Auf jeden Fall, Chaos fand ich amüsant und ich meine, Jeff Goldblum, der liebt ja so abgedrehte Rollen. Der ist ja auch selbst ein bisschen abgedreht und das merkte man auch in dieser Serie. Ich dachte so, okay. Ich war am Anfang nicht sicher. Genau, ich war am Anfang nicht sicher, ob ich es mögen würde, aber ich fand es dann doch ganz cool. Es ist halt eine gute Mischung aus Modernität und eben diesen alten Mythen, genau.
Mhm.
Ja, cool. Dann empfehlen wir das. Und das Schöne ist, du hast einen abgeschlossenen Rahmen von Episoden und weißt, dann ist auch Schluss.
Genau.
Also das ist nicht so, dass du dann da hängen gelassen wirst oder irgendwie 17 Folgen erst gucken musst oder 5 Staffeln oder was auch immer.
Genau.
Sehr cool. Ja, ich habe diese Woche nicht so richtig was geguckt. Also ich habe halt meine Sachen geguckt, die ich sowieso gucke. Die habe ich weitergeguckt, wo dann wöchentlich einfach Folgen erscheinen, aber ich habe jetzt keine große Empfehlung, außer vielleicht, ich höre mich gerade durch die Magic-Serie von Ilona Andrews. Das ist eine Autorin, die hat eine Urban-Fantasy-Serie geschrieben und Hauptfigur ist Kate Daniels. Und das ist mir damals von Eve J. empfohlen worden, die man vielleicht auch kennt von ihrem Star Trek Podcast oder ja, oder auch auf Blue Sky oder so. Und ich muss sagen, ist ganz, ganz toll, hat gefühlt 500 Teile. Aber jeder Teil ist quasi mehr oder minder unabhängig. Also man kann da auch mitten reinhören, wenn man will. Ich bin jetzt bei Teil 7 und habe aber auch noch, und zwischendurch, manchmal ist das ja auch so, also das sind Bücher, ich höre die als Hörbücher und zwischendurch gibt es aber manchmal auch so Novellen. Also dann hast du 5, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 8.1 und so. Also ich habe dann schon ein bisschen mehr gehört. Ich habe also insgesamt 9 Teile jetzt gehört und dann gibt es noch weitere Bücher in diesem Universum. Aber ich bin jetzt erstmal dabei, die Kate Daniels-Variante durchzuhören. Und die macht richtig viel Spaß. Aber es ist klassische Urban Fantasy. Das heißt, das Ganze spielt in einem modernen Setting, in einer modernen Stadt. Aber du hast halt die üblichen Verdächtigen. Also es gibt Werwölfe und es gibt Magie und was gibt's denn noch? Hexen und
Vampire.
Und Vampire, genau, also so. Und Kate Daniels ist halt, fängt an als nicht Missionarin, sondern wenn du als Auftragsmensch engagiert wirst. Mercenary, was heißt denn das auf Deutsch?
Söldner.
Söldner, danke, genau. Also sie, am Anfang ist sie sowas wie eine Söldnerin und am Anfang hast du recht viel, also am Anfang der Reihe, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ich bin am Anfang, aber ich bin auf jeden Fall schon ein gutes Stück jetzt drin, aber am Anfang hast du viel so Kriminalfälle, also da baut sich das, da geht es noch sehr viel so um, wir ermitteln und so und in jedem Band hast du auch einen Fall, der irgendwie wichtig ist, aber je komplizierter und je mehr man reinkommt in die Serie, desto komplizierter wird natürlich auch so dieses Gesamtkonstrukt und du hast dann zwar immer noch Fälle und es wird ermittelt, aber es ist dann nicht mehr manchmal auch nicht mehr der Hauptpunkt, sondern der Hauptpunkt sind dann eben die Figuren und alles, was mit diesen Figuren zu tun hat. Und du lernst diese Figuren dann auch echt lieben, so mit der Zeit. Das ist, ich hab mich ertappt, dass ich auch gedacht habe, oh, verdammt. also das macht sehr viel Spaß gerade und wer da reinhören möchte oder auch lesen möchte, der kann das tun. Wie gesagt, der hat genug zu tun. Die ganze Serie hat, ich glaube, wann hat die angefangen? 2000 Episodes, 2005, 2006 oder sowas um den Dreh rum.
Okay, da hat man was zu tun.
Ja, ich guck mal gerade, ob hier irgendwo steht, wie viele Bände das eigentlich sind. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich würde sagen, vielleicht so 20 oder so. Das ist dann immer auch so abschreckend, finde ich, wenn es so viele Bände gibt, dann denke ich immer, oh, da will ich eigentlich gar nicht mit anfangen. Aber wie gesagt, ich bin reingesaugt worden und es war wirklich eine sehr gute Empfehlung und deswegen möchte ich diese Empfehlung jetzt weitergeben. Ich guck mal gerade, kann ich sehen, wie viel, sehe ich gerade gar nicht, wie viele Bände das sind. 2000, 7, 8, 10, naja. Also es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsame Fantasy. So, gut. Dann habe ich noch zwei Sachen zum Nachtragen von letzter Woche, also beziehungsweise eine Sache. Und zwar, wir haben über Jane Seymours Verlobung gesprochen, aber gar nicht über ihren Verlobungsring. Und da reden wir doch immer ganz viel drüber und dachte ich mir so, jetzt müssen wir das heute kurz nachholen. Also, was sagst denn du, nur kurzer Nachtrag, was sagst denn du zu Jane Seymours Verlobungsring? Wir haben uns eigentlich mehr auf die Geschichte konzentriert, wie sie sich verlobt hat, weil die doch sehr absurd war. Und sie hat dann aber einen Ring geschenkt bekommen und der ist irgendwie auch total ungewöhnlich, weil der sieht im Grunde aus wie zwei Ringe, aber der hat halt so zwei Blumen. Und die Blumen sind aus Diamanten. Also so ganz ungewöhnlich, finde ich eigentlich, für einen Verlobungsring. Sieht auch ein bisschen aus, als wäre der so Vintage-Style oder so. Also ja, ich finde den eigentlich ganz süß. Der ist immer was anderes.
Ich habe ihn gerade nicht vor Augen, muss ich sagen.
Achso, der Link ist im Housekeeping.
Ach, im Housekeeping. Ja. Ich bin spontan nicht begeistert.
Okay. Er ist halt, wie gesagt, also ich finde, Blüten sind immer schwierig. Aber irgendwie finde ich den, irgendwie cool. Der ist mal was anderes.
Und sieht ein bisschen aus wie Edelweißblüten, ne? Dadurch, dass das so Diamanten sind und so eng zusammen und so kompakt.
Ja, ich finde, der sieht aber auch aus, also ich finde, der sieht irgendwie vintage aus, so als ob der aus den 30ern oder so sein könnte. Aber ich finde, der passt auch irgendwie zu ihr. Also ich glaube, so ein
tatsächlich
so
noch ein älter.
Sleeker, naja, aber so ein sleeker, moderner, das war jetzt ein bisschen shady, so ein sleeker, moderner Ring irgendwie so à la, ich weiß nicht, Dua Lipa oder so, ich glaube, das könnte ich mir bei ihr gar nicht vorstellen. Gut.
Nee, das stimmt. Aber Ist doch schön, wenn der Ring älter ist als die Braut.
Ja, gut. Okay, also das war das eine. Und das zweite ist, was ich sagen wollte, ist, auch nachdem ich es geschafft habe, ein bisschen hinterherzuhängen mit Hot Pink, habe ich es aber trotzdem geschafft, eine Folge Frankfurter Kranz aufzunehmen zusammen mit Eva. Und zwar, wir sind definitiv wieder zurück. Wir hatten ja jetzt eine Pause. Das möchte ich hier nochmal allen ans Herz legen. Also wer sich für Royals interessiert, europäische Royals und die Dramen, die da über die royale Tanzfläche sozusagen gehen, dann könnt ihr da reinhören. Diese Woche ist die neue Folge erschienen, Folge 55, wo wir uns hauptsächlich mit dem norwegischen Könighaus beschäftigen, weil es halt
im Moment
halt einfach super viele Dinge hat, die halt hoch und runter gehen und überhaupt sowieso. Ja, und da freue ich mich sehr, weil das habe ich vermisst. Und da wird es aktuell so geplant sein, dass wir definitiv eine Folge im Monat rausbringen. Und ob wir die Frequenz erhöhen, das wird sich dann herausstellen, weil ich würde gerne, aber ich schaffe es ja noch nicht mal gerade mit dem, was ich aktuell auf dem
Tableau.
Also was ich habe, und deswegen, da möchte ich jetzt nicht noch irgendwas dazu machen, was dann, weißt du, so. Aber definitiv eine im Monat. Und deswegen, ja, wir sind zurück und hört bitte rein. So. Link ist in den Shownotes, aber auch auf meinen ganzen Socials. Dann lass uns kopfüber reinstürzen. Und zwar, gestorben ist Anne Sheeden mit 77 Jahren. Und woher kennen wir Anne Sheeden? Vor allen Dingen, also, oder beziehungsweise ich kenne sie vor allen Dingen aus einer Serie.
Ja, sie ist die Mutter in der Alf-Familie.
Ja, genau.
Kate.
Hast du Alf
Kate
geguckt?
Kate Tanner. Ja.
Alf, ich meine, wir sind das richtige Alter dafür, oder?
Genau, Alf habe ich geliebt. Ich weiß nicht, es gab so Kaugummis mit Alf drauf, mit so Stickern. Da haben wir meinen Vater mal bei der Metro überredet, so eine ganze Packung nur für mich und meinen Bruder zu kaufen.
Kioskware, ja, ja.
Genau. Haben wir so eine 100er oder 200er
ja, geil.
Packung Alf-Kaugummis. Ja, den haben wir sehr gemocht.
Ich habe Alf auch geliebt. Wir haben das auch als Familie mal zusammengeguckt. Meine Mutter fand den auch immer ganz niedlich. Ich hatte auch diese klassische Alf-Plüschfigur, die quasi lebensgroß war. Die hatte ich viele, viele Jahre. Es gibt auch irgendwo ein Foto noch, wo die bei mir im Hintergrund auf dem Bett sitzt. Was mit der passiert ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben sie dann irgendwann mal weggegeben.
Ja, ich glaube, ein Stofftier von ihm hatte ich auch auf jeden Fall.
Also im Nachhinein sage ich halt immer, schade. Jetzt fände ich es cool, wenn ich es hätte. Aber die 20 Jahre dazwischen, die wären natürlich, die hat er nicht überlebt, was verständlich ist, weil ich meine, das ist ja dann irgendwann auch uncool, ja. Aber ja, also ich habe das immer sehr gern gesehen. Ich gucke das ehrlich gesagt heute auch noch ganz gerne. Ist sie so gut gealtert? Naja.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe es aber noch nicht geguckt.
Doch, ich finde es total cool und also mir macht es total viel Spaß. Ja, und da sind ja jetzt auch schon einige aus der Serie verstorben. Also der Schauspieler, der den Vater gespielt hat, ist ja verstorben und der den Großvater quasi gespielt hat, ist glaube ich auch verstorben mittlerweile. Jetzt ist es entschieden. Ich meine, entschieden war halt auch schon 77. Also die anderen waren ja auch noch älter. Ich glaube, sie gehörte mit, also außer den Kindern natürlich mit zu den jüngeren Casting-Menschen, die da eben mitgemacht haben. Natürlich, entschieden hat noch mehr gemacht. Aber Alf ist so für mich, also das Nonplusultra. Und ich glaube, das war auch
Danach hat sie nichts mehr gemacht, habe ich gelesen.
Ah, okay. Ich dachte sie, aber davor, oder? Aber auf jeden Fall war das ihre
davor
erfolgreichste
Rolle. Hat sie einiges
Rolle.
Gemacht. Genau, so da hat sie viele so Nebenrollen in Serien gespielt und so, aber danach hat sie tatsächlich, ist sie Antiquariat? Sie hat alte Sachen verkauft. Genau.
Antiquarische Dinge, okay.
Genau.
Verstehe.
Antiquarin? Heißt das dann Antiquarin? Wahrscheinlich, ne?
Oh, das weiß ich gar nicht. Vielleicht, ja, ich glaube.
Klingt gut.
Ein Antiquar und Antiquarin,
genau,
ich weiß nicht, ob man das dann gendern kann, aber ich gehe davon aus, ja. Das erinnert mich immer daran in Schweden, wenn du irgendwie über die Lande fährst oder so, in jedem zweiten Fenster hängt ein großes Schild mit Antik und dann gehst du rein, das ist 99%
dann ist
des Flohmarkt. Ja, ja.
Genau.
Ich finde aber gut, weil Antik klingt immer Mords.
Klingt besser als Loppes auf jeden Fall.
Ja, genau, was auch Flohmarkt heißt. Aber Loppes ist dann wirklich der klassische Flohmarkt und Antik ist immer alles andere. Also die geben sich immer so den Anstrich von besser und dann denkst du immer so, okay. Ja, sie ist, also die Familie hat geschrieben, dass sie friedlich von uns gegangen ist. Und also ich vermute mal, also ob da eine Krankheit oder so noch mit im Spiel war, das wissen wir jetzt nicht. Aber das klingt trotzdem gut. Also friedlich von uns gegangen, finde ich, klingt super. Ja, also sehr schade. Vielleicht sollte man dann ihr zu Ehren nochmal Alf gucken. Mal schauen. Ja, wirklich, wirklich schade. In den 80ern, also bevor sie dann, du hast recht, sie hat dann nachher nichts mehr gemacht, aber vorher hat sie halt auch Nebenrollen gespielt in Magnum und Cheers und was nicht alles. Also so diese klassischen, ich sag mal, Serien auch der 80er und so. Der 6-Millionen-Dollar-Mann, oh mein Gott, lang, langes her. Dr. Marcus Welby, ja, und so weiter und so weiter. Und ja, Punkt. So, schade. Sehr, sehr schade. Dann haben wir Oliver Tree, der mit 32 Jahren gestorben ist, ein Musiker, der sehr, sehr jung verstorben ist und relativ spektakulär auch. Was ist mit dem passiert?
Der ist bei einem Hubschrauberunfall gestorben, und zwar in Brasilien?
Ja, genau. Der war der ist Musiker und war jetzt auf dem ersten Abschnitt seiner Welttour, und deswegen war er in Brasilien. Der ist eigentlich, glaube ich, ist der Brite oder Amerikaner?
Nee, der ist Amerikaner und Comedian und Sänger.
Ja, und so, genau. Also ich habe überall gelesen, Multikünstler, also der macht nicht nur Musik, aber ich glaube, Musik war das Erfolgreichste, was er gemacht hat. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kannte den nicht.
Nee. Der ist 32 und ich habe noch nie von ihm gehört.
Ja, also ich habe extra in die Songs reingehört, wo es hieß, das wären irgendwie seine großen Hits. Und ich dachte so,
ja, Brit, da draußen existiert eine ganze Welt, von der wir nichts zu betrachten.
Ja, also ich meine, Songs, super erfolgreiche Songs wie Alien Boy, Life Goes On, Hurt und solche ganz Joyride und was nicht alles. Und da habe ich halt überall reingehört und dachte,
nein.
Wow, und der hat aber Millionen Platten verkauft. Aber das Ding ist, das ist auch ein Genre, das ich nicht höre, weil ich habe das so ein bisschen eingestuft als schon Elektro. Also so Elektromusik, so mit viel Beat und so.
Dann sollte ich da vielleicht mal reinhören. Ja.
Ja. Ja, naja, aber auf jeden Fall, jetzt ist egal, weil jetzt
zwei
ist er
Hubschrauber.
Tot. Nein, Entschuldigung.
Er hat ja trotzdem Musik gemacht, die man hören kann. Also es waren zwei Helikopter, die durch, noch nicht so ganz geklärte Umstände über so einem Parkplatz direkt zusammengecrashed sind. Und bei dem Unfall ist nicht nur Oliver Tree gestorben, sondern da waren auch andere Leute dabei, die auch in Südamerika nicht unbekannt sind, auf jeden Fall.
Und also ich frage mich halt, weil das ist eben nicht gesagt worden, in welchem Zusammenhang der da im Helikopter unterwegs war. War das einfach nur so ein, ich bin reich und kann es mir leisten und muss schnell am anderen Ort sein und deswegen nehme ich einen Helikopter und kein Taxi? Oder war das ein Rundflug? Oder war das ein Ausflug irgendwo hin? Also das wurde irgendwie nirgendwo geklärt. Es hieß immer nur die ganze Zeit, es hat diesen Unfall gegeben und es sei gerade in der Klärung eben, was genau passiert sei. Weil möchte ich halt auch gerne mal wissen, was da eigentlich genau passiert ist, weil irgendwas muss ja deutlich schiefgegangen sein, ja. Aber 32, das ist halt sowas, ist immer tragisch, wenn jemand dann so jung durch einen Unfall zum Beispiel eben aus dem Leben scheidet, ja. Und dann haben natürlich hier auch alle möglichen Leute von dem Abschied genommen, Diplo und Steve O. Und da merkt man schon auch bei den Leuten, die da zitiert werden, dass ich denke, ja, die höre ich alle nicht. Das ist kein Wunder, dass ich ihn nicht kenne. Aber naja, gut, also schade, sehr schade. Dann haben wir James Burrow, der mit 85 Jahren gestorben ist. Und weil ich gerade Cheers erwähnt habe, James Burrow ist sozusagen eine Sitcom-Größe, und zwar ein Regisseur, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Und er hat eben Sitcoms wie Cheers, Will and Grace oder Friends zum Teil mitentwickelt oder auch alleine entwickelt teilweise, aber meistens war das ein Team. Und wie gesagt, er ist jetzt im Alter von 85 Jahren gestorben. Und aber durch ihn quasi oder durch seine Serien halt auch sind dann auch so Leute bekannt geworden wie Tony Danza und Elisa Milano und Danny DeVito und Eric McCormick und so weiter. Und gerade Cheers ist ja auch so ein Klassiker eigentlich innerhalb der amerikanischen Sitcoms. Und da hat er halt deutlich also seine Finger mit im Spiel gehabt. Und ja, also er hat halt wirklich, also ich meine, wenn man da in die Vita reinguckt, das sind halt alles Hits, die er da produziert hat, zum Großteil. Ja. Er hat halt auch über 5 Jahrzehnte in dem Job gearbeitet oder in diesem Hollywood-Metier, sage ich mal. Und hat wirklich ganze Generationen dadurch auch geprägt und auch durch seine Comedy. Wir wissen aber auch nicht, woran er gestorben ist, oder?
Nee.
Ja. Mich macht das wahnsinnig. Also du musst mir keine Rechenschaft ablegen, aber bitte ein bisschen mehr Information. Ja, naja.
Also ich finde, er hat auch ein bisschen so queere oder vielleicht auch schwule Fernsehgeschichte geschrieben mit Will and Grace, wo er da ja nicht nur Regisseur war, sondern das hat er tatsächlich auch geschrieben oder mitentworfen. Und er hat es ja auch nochmal versucht mit Mid-Century Modern, über das wir auch schon mal gesprochen hatten letztes Jahr, die ja dann auch keine Erneuerung für eine zweite Staffel bekommen haben, aber...
Was er auch gemacht hat, war wohl Fraser. Also das ist ja, das habe ich tatsächlich...
Das Spin-off von Cheers, ne?
Genau, da habe ich nur die erste Folge bisher gesehen und ein paar Ausschnitte auf YouTube quasi, weil mich trifft das nicht so. Also ich bin da nicht so...
Das Setting hat mich nicht so reingezogen,
ja,
bei Fraser. Ich habe das auch mal angeguckt.
Sehr gewöhnungsbedürftig, sehr New York halt alles.
Genau, ja. Also es ist nochmal so edgier als Cheers auf jeden Fall.
Es ist, glaube ich, auch echt schlecht gealtert. Also heute kannst du das, glaube ich,
kann
ich glaube,
es
ist heute
ja.
einfach auch nicht mal so witzig.
Aber ich kenne viele Leute, die Frasier tatsächlich, also ich habe immer das Gefühl.
Verehren, ja. Aber die haben genau, es auch zum Ausstrahlungszeitpunkt gesehen.
Ja, das kann sein, ja. Mhm. Genau. Also ich habe das Gefühl, Frasier ist immer so die intellektuelle Version von Cheers oder so, wenn man Comedians so zuhört.
Ja. Ja, und ich meine, es haben sich natürlich ganz, ganz viele Leute einfach auch verabschiedet und haben Anekdoten erzählt und so. Also er schien ein ganz netter Mensch gewesen zu sein. Und wie gesagt, wenn man halt 50 Jahre lang sein Leben quasi dem Lachen widmet, dann kann man so viel nicht verkehrt gemacht haben, glaube ich. Ja, also 85, das ist ja wenigstens jetzt auch ein Alter, wo man sagt, okay, der hat wirklich ein langes Leben gelebt. Dann haben wir Davy Chase, die mit 35 Jahren verstorben ist, auch wieder sehr jung. Eine Schauspielerin, die man zum Beispiel kennen könnte aus Lilo und Stitch. Also da war sie die Stimme von Lilo. Und sie hat aber auch wohl in The Ring eine Kinderfigur gesprochen, aber das kenne ich nicht. Das ich weiß gar nicht, ob das hier auf dem deutschen Markt überhaupt so, also ob das überhaupt gezeigt worden ist. Ja, aber Lilo und Stitch, ich meine, das ist in vielen
Kinderzimmer
gewesen.
Also sie war noch die Stimme von Chihiros Reise in der amerikanischen Fassung.
Mhm.
Und die Neuverfilmung von The Ring, das ist dieses US-Remake von dem japanischen Original.
Ach, von dem Horrorfilm?
Genau, und da hat sie Samara Morgan,
ganz
also da hat sie tatsächlich das Mädchen aus dem Brunnen gespielt.
Ah, okay. Ich habe das nie gesehen, weil, gruselig.
Ja,
ich nicht
sehr
kann,
gruselig.
Aber gut.
Ich habe nur das japanische Original gesehen, tatsächlich.
Ach, tatsächlich.
Das hat mir ein Freund mal auf 3 DVDs geliehen, das steht hier noch. Ich habe nur den
Zeit,
ersten geschafft.
Zu der Zeit, wo man
geschafft.
Noch Sachen
den
auf
den
DVDs brannte.
Ja, und dann auch, sogar die Kauf-DVDs.
Okay.
Ja, ein Fan. Ich habe die aber nur so durch die Finger geguckt. Sehr
also
gruselig.
Sie ist da eher bekannt für eben, also für ihre Stimme, sage ich jetzt mal. Sie hat aber auch in Insane mitgespielt, also zum Beispiel eben in Big Love oder Donnie Darko, also den Film Donnie Darko oder auch der Serie Sabrina total verhext. Oder ja, also sie, ich denke, man könnte sie schon gekannt haben, vor allen Dingen aber auch eben durch, ich sage jetzt mal doch eher kindergerechte Medien sozusagen. Und sie ist verstorben an einer Sepsis. Also sie hatte wohl eine Blutinfektion und eine Hirnhautentzündung, beziehungsweise eine Hirnhautentzündung und daraufhin dann eben als Folge eine Blutinfektion, die ist dann in eine Sepsis übergegangen und hat dann zu ihrem Tod geführt. Wobei man hier auch sagen muss, wie das jetzt passiert ist, so weiß man alles nicht. Aber was man halt weiß ist, ich meine, sie war 35, sie hatte eine sehr gewaltvolle, schwierige Beziehung mit Drogen und hat da sehr gestruggelt. Also vielleicht hängt das auch damit irgendwie zusammen, man weiß es nicht so genau. Ja, aber ich meine, 35 ist halt, also ich überlege auch, wie lange ich da jetzt auch schon drüber bin, also wie viel Leben da noch hätte gelebt werden können. Es ist echt tragisch, sowas. Ja, naja.
Sepsis kommt in letzter Zeit irgendwie öfter vor.
Ja,
aber vielleicht ist das auch nur mein Bias, aber
ja.
Krasse Erkrankung.
So, dann haben wir aber auch ein paar Kranke und zwar Andreas Giebel, ein Schauspieler, ein deutscher Schauspieler, ein Österreicher, ich weiß gerade gar nicht, ist der Österreicher oder Deutscher?
Ich glaube, der ist Deutscher.
Ah. Also Andreas Giebel auf jeden Fall, den könnte man kennen aus Was man ermittelt. Das ist so eine Reihe quasi von Filmen, die ich auch schon gesehen habe, ehrlich gesagt. Ein oder zwei Stück davon fand ich ganz gut. Da spielt der Kriminalhauptkommissar Benedikt Beißel und er hat jetzt, und daher könnte man ihn kennen, er hat noch mehr gemacht, aber... Ja.
Heißt er Beißel, aber die Serie heißt Was man ermittelt, habe ich mich gefragt. Aber dafür muss man sie wahrscheinlich gesehen.
Oh ja, und vor allen Dingen, ich überlege gerade, ich weiß gerade gar nicht, aber es gibt 8 Staffeln, also in der ARD. Ich glaube, Watzmann ist sein Spitzname, aber ich weiß gerade nicht genau. Er hat aber zum Beispiel auch in Rosenheim Cops mitgespielt oder München 7 oder Tatort, also wenn wir schon bei Krimis sind und so. Und er ist Münchner, also du hast recht, er ist Deutscher, er ist Münchner von Haus aus, beziehungsweise Bayer und ja, ich weiß gerade gar nicht, das klären wir auf. Ich versuche mir schlau zu machen, warum das Watzmann ermittelt heißt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der arme Kerl offenbar einen Fuß amputiert bekommen hat. Und das ist ja auch krass. Also da dachte ich mir auch so, wow, wenn du so ein Körperteil quasi so verlierst. Also er hat angeblich einen schweren medizinischen Eingriff hinter sich, aka den rechten Fuß amputiert bekommen und das ist aber nichts, was jetzt irgendwie von hier auf gleich passiert ist, sondern er hatte schon 2018 Probleme mit dem Fuß und hatte dann generell medizinische Probleme, die sich dann ausgeweitet haben und ja, und jetzt eben nach Beschwerden und es ist eben dazu gekommen, dass der Fuß amputiert werden musste. Und da frage ich mich ganz ehrlich, also dir wird ja dann auch ein bisschen deine Lebensgrundlage weggenommen, weil du bist ja Schauspieler. Wie willst du denn ohne deinen Fuß, also Schauspielern, weißt du? Du hast ja, dein
Prothese.
Körper ist ja auch dein, ja natürlich, das gibt es alles, aber dein Körper ist ja auch dein Werkzeug. Also da musst du dich auch erstmal wieder dran gewöhnen und so weiter.
Ja.
Also das ist auch krass.
Ich fand's mutig, dass sie gleich gesagt haben, in der nächsten Staffel wird er wieder mitspielen. Das weiß man doch noch gar nicht. Also
aber vielleicht hat er gesagt, er möchte das gerne und dann vielleicht nehmen sie Rücksicht auf die Befindlichkeiten. Also dass sie dann sagen, okay, dann haben wir halt eine Staffel, in der er auch aus, also nicht laufen kann richtig oder so, wer weiß es. Also das, da kann man ja drum umschreiben, theoretisch. ja, aber das fand ich krass. Da dachte ich, also das ist irgendwie, das hört man auch so selten, Gott sei Dank. Ach ja. Dann haben wir...
Ich habe zwischenzeitlich die KI befragt.
Ja. Warum heißt Watzmann Watzmann? Genau.
Genau. Und die meinte, er hat nicht den Spitznamen Watzmann, sondern das wurde einfach aus Marketinggründen so genannt, damit man gleich weiß, dass es am Watzmann spielt.
Okay,
aber das geht
gut.
Nur um den Berg sozusagen.
Ach ja, na gut. Also das hatte ich, wie gesagt,
vergessen. Aber wer weiß, ob es stimmt, falls irgendjemand von
das
euch
das klingt
die Serie
aber doch,
guckt.
Ja, kann ich mir aber doch schon so vorstellen.
Das ist ja immer so bei KI. Das ist wahnsinnig plausibel.
Ja, ja,
das
ja,
heißt ja,
ja
nichts.
Könnte wahr sein, könnte fake sein.
Genau.
Dann haben wir leider eine schlechte Nachricht, nämlich Jeremy Clarkson, den man kennen könnte aus Top Gear, eine britische Serie, wo quasi Autos getestet werden. Also eine ganz typische Männerserie, muss ich so sagen. Wirklich.
Ja, ist ja auch keine Serie, sondern so eine, wie heißt denn das, so eine Service-Show oder so, ne?
Naja,
also,
im
weitesten Sinne, weil man kann sich die Autos wahrscheinlich nicht leisten, aber die sind doch...
Ja, also im Grunde sind es drei Männer, die Autos ausprobieren. Und
die Autos angucken, die geile Autos angucken.
Angucken, aber dann auch ausprobieren und genau. in die absurdesten Situationen damit auch gehen. Also keine Ahnung, alle drei Autos werden dann getestet im Gelände und so ein Kram. Gleichzeitig hast du da aber auch diese drei, ich sag mal, alten Männer, die halt alle total autobegeistert sind und dann irgendwie schwärmen wie so 10-Jährige und 12-Jährige, die dann, oh mein Gott, ich liebe dieses Auto oder oh mein Gott, das ist das schlimmste Auto der Welt und so. Also es ist wirklich, aber das Lustige ist, dass also vor allen Dingen Jeremy Clarkson ist das Gesicht eigentlich dieser Show und es gab wechselnde Teilnehmer, die um ihn drumherum quasi immer als Team gebaut worden sind, aber das hat auch mittlerweile echt so einen Kultstatus, weil das halt ewig viele Staffeln von gegeben hat. Mittlerweile machen die seltener Staffeln, aber es gibt es immer noch und er macht aber mittlerweile auch andere Dinge, aber dadurch ist er halt wirklich richtig bekannt geworden. Und ich finde Jeremy Clarkson als Mensch durchaus schwierig. Also der ist auch nicht der gefälligste Typ. Aber ich finde ihn auch insofern amüsant, weil der macht nämlich noch ein Format aktuell. Das gucke ich ehrlich gesagt ganz gerne. Es ist immer sehr lustig. Das heißt Clarksons Farm. Also der hat dann, nachdem er jetzt mehrfacher Multimillionär ist, hat er dann irgendwann sich den Traum erfüllt, den ja alle irgendwann haben. Ich kaufe mir eine Farm und ziehe aufs Land. So. Und jetzt will er quasi von der Farm leben. Und wir sind jetzt in Staffel 5 und wir gucken halt einfach zu. Also,
wie er scheitert.
Ja, nein, also er scheitert nicht, aber es ist schon ein holpriger Weg, sage ich mal. Also am Anfang hast du natürlich so diesen Klassiker, dass da halt jemand hinkommt, der von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung hat und von diesem idealen Landleben träumt und feststellt, ah nee, ist ja Arbeit, so, ja. Aber
bisschen wie The Simple Life, nur mit einem anderen Protagonisten.
Ja, genau. Aber es ist natürlich dann auch so, dass also er scheitert, also es läuft, ja, tatsächlich. Und er hat dann aber auch so Ziele für sich entdeckt, also Renaturisierung und wie ist es auch zum Beispiel mit den Farmern und den Bauern eben in Großbritannien, also die stehen ja auf dem Kriegsfuß mit der Regierung, dass er sich da auch klar positioniert und so weiter, weil er ja da selber jetzt auch sich als Teil dieser Bauern-Community halt sieht und es sind aber auch viele Dinge, die einfach schief gehen, weil er halt irgendwie denkt, geil, Schafe klingt doch super, dann lass uns doch mal 20 Schafe holen und er so, weißt du, von Tuten und Blasen echt keine Ahnung, was da alles
es hilft bestimmt,
so.
Wenn man im Hintergrund viel Geld hat, um dann solche Fehlschläge auch wieder
wegzustecken.
Ja, aber ganz
ehrlich, das sind Beträge, da kann selbst ein Millionär nicht einfach mal sagen, ich stecke da jetzt nochmal. Also da fließt einem das Geld wie Wasser durch die Hände. Das ist unglaublich, was da für Beträge aufgerufen werden. Und das kommt ja dann alles auch erst wieder rein, wenn quasi die Ernte auch eingeholt ist und ob die aber eingeholt werden kann und so weiter und so fort. Und was aber auch zum Beispiel ganz lustig ist, ist, dass du dann halt auch natürlich viel von ihm selber auch mitbekommst und natürlich freut er sich, weil der kann sich dann die ganzen tollen Spielzeuge kaufen, wie der super moderne Traktor, den irgendwie, den er aber gar nicht fahren kann, weil der so super modern ist. Weißt du, so solche Dinge.
Du meinst, er reist auf der Welt rum und fährt alle möglichen Rennautos, aber kann seinen eigenen Traktor nicht bedienen?
Ja, also jetzt mittlerweile schon, aber der hat dann so einen super modernen Traktor geholt. Dann stellte sich aber raus, dass das, also dieses Teil, das man da dranhängt, also da muss man ja auch so Flug und so ein Kram, ja, dass der dann aber nicht kompatibel war, weil der hatten noch den alten Flug von dem alten Traktor und aber auf diesem neuen Traktor passte das nicht. Also musste der dann noch so einen Anhänger dazu kaufen. Und also und aber so ein Traktor, so ein hochmoderner irgendwie, der kostet dann auch schon so eine Million oder zwei
oder so. Ja,
ja,
die sind teuer, die Dinger.
Ja, also, aber das ist schon ganz lustig gewesen. Und der hat halt einen, ich sag mal, Vorarbeiter, der kommt tatsächlich aus dem, der ist Bauer vom Beruf auch und kommt auch von, hat auch sein, also vom Familienhof und so weiter, aber arbeitet jetzt halt auf dem anderen Hof. Und der ist immer nur am Verzweifeln, was auch immer sehr lustig ist. Und so, also ich kann es sehr empfehlen. Es ist wirklich einfach witzig. Und jetzt war eben Staffel 5, es läuft auf Prime, auf Amazon Prime. Und jetzt lief gerade Staffel 5 und in der letzten Folge von Staffel 5 hat er eben quasi auch in dieser Reality-TV-Format, muss man ja auch sagen, hat er quasi bekannt gegeben oder erzählt halt auch seinen Mitarbeitern und so, dass er eine Krebsdiagnose bekommen hat, was auch irgendwie krass ist, weil 2 Folgen vorher hatte er erst einen Herzinfarkt-Schreck gehabt, was dann aber Gott sei Dank alles im Griff war. Und da war übrigens auch eine Episode, da habe ich mich sehr, sehr gesehen gefühlt, weil er nämlich nach diesem Herzinfarkt-Schreck hat seine Frau ihn quasi auf Diät gesetzt und dann kam die da an und gab ihm so eine Schüssel zum Frühstück und der saß halt draußen irgendwie auf der Terrasse und aß das und meinte, was ist denn das für ein Scheiß? Und hat halt total rumgemosert, weil sie ihm halt griechischen Joghurt gegeben hat und meinte, griechischer Joghurt, das ist so gesund. Und da so, ja, kein Wunder, das ist halt kein Mensch und so. Und ich habe da quasi auch mit meinem griechischen Joghurt zu Hause gesessen und dachte, ich fühle dich so sehr. Ja, also
ich nehme an, nicht die Hochfettstufe, sondern
Nein, die Mager-Variante natürlich, genau. Naja, also auf jeden Fall, Jeremy Clarkson hat er wohl selber so dann auch verlauten lassen, eine aggressive Form von Prostatakrebs, die ist zwar sehr aggressiv, hat der Arzt festgestellt, aber sie ist früh genug entdeckt worden, sodass sie guten Mutes sind, dass sie das auch gut in den Griff kriegen. Mhm. Vor allen Dingen Prostatakrebs ist ja auch ein Krebs, den man ganz gut behandeln kann. Also wir hoffen da jetzt das Beste, aber das war tatsächlich so eine Überraschung zum Ende von dieser 5. Staffel und alle so, weißt du, so. Ja, also, dann wünschen wir ihm trotzdem das Allerbeste. Ich meine, jetzt ist er ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich guck mal kurz, wie alt er ist, aber ich würde sagen, ja, 66. Ich hätte gedacht, er ist sogar noch einen Tick älter, aber 66 ist halt auch schon, ja, nicht mehr der Jüngste und die Körper bouncen ja dann auch nicht mehr so ganz leicht und einfach zurück. Aber, also ich empfehle euch mal Jeremy Clarksons Farm und ja, Punkt. So. Dann haben wir Corey Feldman, der medizinische Beschwerden auf einem Flug gehabt hat, was dazu geführt hat, dass er quasi direkt vom Flugzeug ins Krankenhaus transportiert wurde. Und 2 Fragen. Erstens, kennst du Corey Feldman?
Ich glaube, der Name kam mir bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht einsortieren.
Also vor allen Dingen bekannt geworden als, ich sag mal jetzt, Kinderdarsteller kann man nicht sagen, weil Teenager-Darsteller, zum Beispiel eben in Stand By Me. Also solche Dinge.
Goonies lese ich gerade.
Und die Goonies, genau, richtig.
Okay.
Ja, das Problem, also der ist auch insofern eine sehr umstrittene Figur, weil er, also da gab es eine Dokumentation und er hat auch selber eine gemacht, wo er eben darüber gesprochen hat, dass er als Jugendlicher halt missbraucht wurde am Set von den großen Hollywood-Größen und hat halt generell sich zum Ziel gemacht, aufzudecken, wie Kinder und Jugendliche eben missbraucht werden in diesem Medier
ja,
halt
über die
haben
wir mal gesprochen, ne? Über die Dokumentation,
genau.
Ja.
Gleichzeitig ist er aber auch eine sehr, sehr schwierige Figur, wo halt auch Dinge teilweise widerlegt worden sind, die er behauptet hat und so weiter. Also alles sehr, sehr schwierig. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der ist halt in seiner eigenen Haut irgendwie unzufrieden. Der struggelt halt unheimlich so mit diesen Nachwirkungen von dieser natürlich dann auch schrecklichen Geschichte. Ja, und auf jeden Fall war er jetzt, wie gesagt, auf dem Flug gewesen in Indianapolis und Chicago und auf dem Flug dann zurück hat er sich krank gefühlt und es war tatsächlich ein Arzt an Bord, also ist ein Arzt an Bord, der hat ihn dann quasi untersucht, soweit er das eben da in der Luft halt auch konnte und der Arzt hat halt vermutet, dass es wahrscheinlich Gallensteine sein könnten oder eine Pankreatitis oder sowas und deswegen ist er dann halt wirklich direkt, nachdem das Flugzeug gelandet ist, halt in einen Rettungswagen verlegt und ins Krankenhaus gebracht worden und da hat er jetzt ein Update gegeben, also er ist jetzt mittlerweile aus dem Krankenhaus wieder entlassen und angeblich hätte er einen schlimmen Fall von Lebensmittelvergiftung gehabt.
Mhm.
Also, ja. Also offensichtlich muss es ihm aber schlecht
gegangen
sein.
Welche Fluglinie war das?
Ich glaube, ich kann Delta mir nicht vorstellen, bestimmt, dass das auch auf dem Flug passiert ist, aber okay. Ja, also, du hast schon recht, ja, gute Frage. Also, aber das war jetzt auch sehr dramatisch alles. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Lebensmittelvergiftung nicht auch gefährlich sein kann, aber ich sag mal so, es klang so nach, oh mein Gott, der hat einen Herzinfarkt und dann so, nee, es war nur eine Lebensmittelvergiftung, Entwarnung. Genau. Naja. Und dann haben wir von Simone Biles eine sehr ominöse Nachricht gehabt. Und zwar, Simone Biles ist wer?
Simone Biles ist eine Turnerin aus den USA, die bei den letzten Olympischen Spielen 3 Goldmedaillen geholt hat.
Also
so
Simone Biles, genau, sie ist nicht nur, ich glaube mal, also selbst ich habe zwar auch keine Ahnung, aber sie ist 7-fache Olympiasiegerin. Also Simone Biles ist eigentlich die Turnerin, ja. Die gewinnt alles Mögliche, die bricht auch immer wieder alle möglichen Rekorde. Die ist die einzige Frau, die Elemente auch turnt, die bisher nur von Männern geturnt werden, also die Menge der Rotation etc. etc. Und ist jetzt aber auch mittlerweile, also sie hat offiziell noch nicht, also sie ist offiziell noch nicht in Rente, aber eigentlich ist sie in Rente, so. Ich meine, man hat ja dann auch nur einen sehr, sehr kurzen wie eine kurze Halbwertszeit als Turner. Sie ist 29 mittlerweile und ja, und sie hat ja auf ihrem Instagram-Account geschrieben, zu einem Foto, wo ihr rechter Arm gezeigt wurde und am Arm konnte man halt medizinische Armbänder sehen. Also das heißt, sie war im Krankenhaus und hat dann dazu geschrieben, das war eine, wenn nicht die erschreckendste Erfahrung meines Lebens. Und dann hat sie noch geschrieben, ich habe mich die ganze Woche lang im Bett ausgeruht und
das Zitat war, dass sie nicht auf dem Zettel hatte, fast zu sterben diese Woche.
Genau, also fast zu sterben hatte ich nicht auf meinem Zettel, genau. Und alle so, oh, was ist passiert? Also fast zu sterben, also sie muss da wohl sehr, sehr knapp irgendwie noch dem Tod von der Schippe gesprungen sein. Aber bisher ist halt nicht bekannt, was da eigentlich passiert ist. Also es ist klar, sie war im Krankenhaus, es ist klar, es war sehr ernst. Aber es ist auch klar, sie ist mittlerweile wieder entlassen und sie war jetzt auch schon im Urlaub mit ihrem Mann. Also ich sag mal, es ist offensichtlich wieder soweit okay. Aber jetzt fragen sich natürlich auch alle, was genau war es und warum ist es so ominös? Also offensichtlich war es ihr ein Bedürfnis, es zu teilen, aber sie will nicht ins Detail gehen. Das, sowas finde ich dann auch doof, dann soll man es gar nicht teilen. Naja.
Vielleicht wollte sie Followerzahlen generieren.
Ja,
oder so.
I don't know. So, also das waren sozusagen unsere Krankenhäschen und dann haben wir aber auch noch eine gute Nachricht. Eigentlich kommen die guten Nachrichten ja ein bisschen später, aber ich habe die jetzt hier mit reingenommen, weil es im größeren Rahmen sozusagen auch um Krankheit geht. Und zwar haben wir ein Update bekommen von Bonnie Tyler, der Sängerin, die ja so Hits hatte wie Holding Out for a Hero und Total Eclipse of the Heart. Mein absoluter Lieblingssong übrigens von ihr, glaube ich, aber haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und ja, und sie war in ein künstliches Koma versetzt worden von den Ärzten nach...
In Faro, in Portugal, nach einem Konzert.
Ja, genau, also auch noch nicht mal zu Hause oder so, genau. Sie ist auch Britin, glaube ich, oder? Ist sie?
Ja.
Genau. Und was genau war da nochmal? Sie ist ins Krankenhaus gekommen wegen irgendwas mit dem Magen, oder?
Ja, was die genaue Grundlage war, weiß ich auch nicht mehr, aber sie haben sie dann relativ schnell nach einer Notoperation ins künstliche Koma versetzt.
Also es gab dann, das waren halt dann, also schlechte Konsequenzen der Operation, die dann dazu geführt hat, dass sie halt einfach ins künstliche Koma versetzt werden musste. Und das wird ja im Grunde gemacht, damit der Körper quasi sich erholen kann. Und irgendwann wirst du ja aus dem künstlichen Koma dann auch wieder geweckt, wenn, also und hoffentlich klappt das dann auch, wenn die Ärzte der Meinung sind, dass du halt dann auch so weit genesen bist in der Zeit, dass du wieder fit genug bist, dass dein Körper wieder fit genug ist. Und das scheint bei ihr jetzt der Fall zu sein. Wobei deutlich gesagt wird, ich meine, sie ist 75. Das ist auch ein Alter, wo offensichtlich der Körper auch sich schwer tut mit dem Heilungsprozess, also bei ihr zumindest. Sie sagen, ja, sie ist aus dem Koma aufgewacht, aufgeweckt worden. Das ist durchaus eine positive Richtung, in die das geht. Auch, dass das geklappt hat, sie auch wieder aufzuwecken, muss man ja auch dazu sagen. Aber es ist immer noch wirklich eine sehr ernste Situation. Und es ist nicht so, dass sie jetzt quasi aus der Gefahrenzone raus wäre. Und tatsächlich geht die Heilung wohl sehr, sehr langsam. Was aber, glaube ich, mit dem Alter auch einhergeht. Also würde ich jetzt vermuten als Nicht-Mediziner. Aber grundsätzlich ist das eine gute Nachricht. Also sie ist jetzt aus dem Koma so geholt worden und das scheint alles in die richtige Richtung zu laufen. Oder drücken wir mal die Daumen. Und hier finde ich total krass, also sie, jetzt wurden natürlich alle Konzerte und Termine, die sie halt auf dem Plan hatte für den Sommer und so weiter, abgesagt. Aber was ich total krass finde, ist, dass ihre Management halt gesagt hat, also zum einen natürlich tausend Dank für die guten Wünsche, auch die weltweite Anteilnahme und so weiter. Da muss wohl sehr viel Post und Infos und Nachrichten und so weiter reingegangen sein. Aber dass das Management halt sagt, ja, aber wir gehen jetzt davon aus, dass die Konzerte im Herbst dann wieder stattfinden können. Und ich so, was, im Herbst? Ich meine, wir haben jetzt Juni. Das sind ja nur ein paar Monate, also und sie war im Koma.
Genau.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann im Herbst wieder auf die Bühne geht. Also weil du ja auch gesagt hast, bei Giebel, also Watzmann ermittelt, dass dann gesagt wurde, ja, und in der nächsten Staffel kein Thema. Und hier habe ich das Gefühl, es ist genauso. Also im Herbst kein Thema, da ist sie dann wieder da. Und ich so, ja, also wartet erstmal ab, Leute. Ich meine, ihr sagt, die Genesung geht super langsam, aber gleichzeitig sagt ihr auch, im Herbst finden alle Konzerte statt. Also ich weiß ja nicht.
Ja, es ist schon sehr ambitioniert, würde ich sagen.
Ja, ja. Aber das war auf jeden Fall eine gute Nachricht. Also da drücken wir weiter die Daumen, dass es da in die richtige Richtung geht. Und dann haben wir ein Update bekommen von Lil Nas X. Und
da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, ich auch tatsächlich. Was hat es da, also kannst du uns aufklären, wie war das mit der Vorgeschichte, beziehungsweise was haben wir jetzt als Info
bekommen?
Als wir
ihn das letzte Mal verließen, gab es
vor
ja irgendwie,
Jahr, genau.
Genau, vor einem Jahr gab es das so Anzeigen und wurde er aufgefasst und war irgendwie verwirrt und das Letzte,
also,
was man, glaube
also festgenommen,
mitbekommen hatte.
Klingt so nett, aufgefasst.
Ja, festgenommen, weil er irgendwie in weißen Stiefeln und weißer Unterhose irgendeinen Boulevard in Los Angeles runtergelaufen
ist. Ja, also ich glaube, öffentliche Ruhestörung oder wie auch immer das, oder öffentliche, ich weiß gar nicht, ob Nacktheit ist ja, glaube ich, auch verboten in L.A.
Ja, nackt, also generell in den USA. Ja, und
genau,
wir
und dann
haben
ist
ja,
er ja
vermutet, dass
entlassen
es da
worden, genau, und,
genau, Probleme mit einer psychischen Erkrankung geben könnte. Und jetzt hat er sich gemeldet und hat ein Update gegeben und hat gesagt, ja, das stimmt. Das hat er auch schon
Video
länger vermutet.
Auf Instagram, genau.
Genau, hat er auch schon länger vermutet, aber sich quasi nicht drum gekümmert oder das irgendwie aktiv verdrängt, weil er hatte irgendwie Angst, wenn er die Diagnose kriegt, dass er dann Medikamente nehmen muss, und deswegen hat er das halt so weit rausgezögert. Aber er ist mit einer bipolaren Störung diagnostiziert worden, ist jetzt seit längerer Zeit in Rehab, hat auch schon wieder angefangen, Musik zu schreiben und fühlt sich auf jeden Fall sehr viel besser als noch vor einem Jahr.
Also ist eigentlich aktiv jetzt seit einem Jahr in Behandlung. Also er war in Rehab. Er hat auch gesagt, ich habe einen Psychiater und einen Therapeuten und das tut mir gut. Also ich fand es auch sehr positiv, dass er da auch so offen, aber auch so, also so kein Tabu draus gemacht hat, dass er so offen damit umgegangen ist. Man hat gemerkt, fand ich in dem Video, er wirkte nervös, fand ich.
Ja, weil es so unerwartet authentisch ist, glaube ich.
Ja. Und aber wie gesagt, er ist da seit jetzt einem Jahr quasi aktiv in Behandlung und er meinte auch, er wollte es sich natürlich auch nicht eingestehen, weil ich meine, er ist schwarz und er ist schwul, was sowieso schon ein
Stigmata sind.
Ja, genau, also ein Problem sein kann. Und dann dazu auch noch bipolare Erkrankung on top sozusagen. Also er meinte, was hat er gesagt? Ich glaube, ich lebe mein Leben hart oder irgendwie sowas. Ich fand das Video ganz sympathisch. Also ja, genau. Und ich habe mir auch gedacht, ich finde es cool, dass er damit jetzt auch in die Öffentlichkeit geht und sagt, okay, so ist der Stand. Aber mir geht es aktuell gut und ich arbeite auch wieder kreativ. Also das scheint ihm ja auch sehr wichtig zu sein. Ich meine, klar, er ist ja auch in der kreativen Branche als Musiker. Und ich habe ihn ein bisschen tatsächlich auch auf dem roten Teppich vermisst, weil der immer so geile Fashion hatte. Also, aber das nur am Rande, das ist nur so ein kleines Nebenprodukt der ganzen Geschichte. Aber ich habe mich da auch gefreut drüber. Und das ist ja dann auch eine positive Nachricht und deswegen habe ich sie jetzt hier noch mit reingestreut.
Ich finde ihn auch einfach so ein spannendes, schwarzes, schwules Role Model irgendwie.
Und er ist ja auch noch sehr jung. Also ich glaube, der ist auch in seinen 20ern, oder? Ja. Dann haben wir sind aber eigentlich immer noch bei den schlechten Nachrichten. Und da kommen wir jetzt zu einer Nachricht. Also normalerweise sprechen wir eigentlich über Sportler jetzt nicht so viel. Aber in dem Fall gab es diese Woche eine Nachricht von Mehmet Scholl, dem ehemaligen Fußballer. Ich glaube, der spielt keinen Fußball mehr, oder? Oder spielt der noch irgendwo? Genau.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, der ist doch beim FC Bayern, ist der, glaube ich, irgendwas. Irgendein Manager oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, bei dem gab es die Nachricht. Und zwar war der zu Hause und seine Tochter war zu Besuch. Seine Tochter ist
20,
genau, also eigentlich auch erwachsen schon. Und also er war im Haus, er und seine Frau und seine Tochter und ihr Partner. Also und jeweils in ihren Schlafzimmern und haben da geschlafen. So. Und da ist wohl nachts dann ein Fremder eingedrungen ins Haus, also eingebrochen. Und der
dann aber... Er ist durch die offene Terrassentür reingekommen. Ich weiß nicht, ob das als Einbruch
zählt. Genau, und hat dann was gegessen, dann hat er sich geduscht und dann ist er ins Zimmer der Tochter gegangen und wollte sich da mit ins Bett legen von ihrer Tochter und dem Freund.
Zu den beiden.
Genau. Und die haben ihn dann da tatsächlich verprügelt, was ich so krass finde. aber vor allen Dingen haben die den halt festgehalten. Dann ist die Polizei gerufen worden.
Ich muss sagen,
worden.
Als erste Reaktion kann ich das schon ein bisschen
verstehen.
Ja, also
als erste Reaktion auch. Und man weiß ja auch nicht, wie der Einbrecher reagiert hat. Aber man hat dann eben hinterher festgestellt, dass er mental eben krank war. Und also, das weiß nicht, ob das eine Entschuldigung ist, aber auf jeden Fall scheint er dann nicht so richtig da gewesen zu sein. Und auf jeden Fall haben die Tochter und der Freund quasi ihn dann festgehalten. Dann war natürlich riesen Padauz und dann ist die Polizei gerufen worden, ist er verhaftet worden und ist jetzt aber in Behandlung. Und was aber so krass ist halt, also ich würde sofort alle Alarmsysteme, die es auf dem Markt gibt, kaufen, weil du fühlst dich ja dann auch in deinen eigenen vier Wänden unsicher.
Ich würde vielleicht erstmal nachts die
Balkontür zu machen, genau. Ja, aber ich meine, überleg mal, du wachst halt nachts auf, weil irgendwie, keine Ahnung, du Geschrei aus dem Zimmer von deiner Tochter hörst und denkst noch, was ist denn da los, und gehst gucken und dann stellt sich raus, da war halt ein Einbrecher die ganze Zeit in deinem Haus, während du da geschlafen hast.
Das ist super
und
creepy, dass
halt,
der gegessen hat.
Ja, und
dann
hat was gegessen und sich geduscht. Also, der war da, also duschen dauert, denke ich, also mit allem drum und dran bestimmt schon eine halbe Stunde, ja. Und also, das ist wirklich super creepy. Also, da würde ich mich so unwohl in meinen eigenen vier Wänden jetzt fühlen. Ja, krass. Und ich meine, ganz ehrlich, jetzt überleg mal, wenn der wirklich unlautere Absichten gehabt hätte, also zum Beispiel irgendwie, der hätte einfach reinmarschieren können und hätte irgendwie mit einer Waffe oder einem Messer oder was einfach auch die Leute töten können oder verletzen können oder so. Du kriegst es ja alles nicht mit, ja. Die haben dann also, ich sag mal, noch Glück im Unglück gehabt, dass der dann nicht noch weitergegangen ist. Ja, also, Ja, und wie gesagt, der schien ja da auch geistig nicht zurechnungsfähig zu sein, aber es ist trotzdem irgendwie krass. Das ist wirklich irgendwie, also, und da dachte ich mir so, allein diese Vorstellung finde ich so gruselig. Da dachte ich mir, da müssen wir halt drüber reden. Ja, also.
Ist auch gruselig, kann man sich, glaube ich, nicht so richtig.
Ja, absolut, ja. Ja. Ja.
Ich nie.
Ja, auf jeden Fall. Naja, also das war eine Nachricht.
Ich weiß noch, ich hatte in meiner alten Wohnung hatte ich das manchmal, dass ich nachts aufgewacht bin und dann habe ich festgestellt, dass die Haustür offen stand oder so, die Wohnungstür, weil ich vergessen hatte, die richtig zuzumachen oder weil das Schloss nicht richtig geschlossen hat oder so.
Hätte ich aber das Licht angemacht, wäre durch die Wohnung, hätte in alle Zimmer geguckt.
Ja, das hatte ich zwei oder dreimal. Das war wirklich beängstigend, dieses Gefühl, oh Gott, du hast die ganze Nacht da oder bis jetzt da gelegen und die Tür war auf.
Ja. Wir haben immer Witze gemacht bei meinen Eltern, weil da die Routine war, dass man halt abends abgeschlossen hat. Und wir immer, und manchmal war es dann so, wenn ich dann zu Besuch war, dann wollte ich die Tür öffnen, dann war die Tür zufällig abgeschlossen. Normalerweise tagsüber ist einfach offen gewesen. Also die Tür nicht, aber das Schloss halt. Und da haben wir mal Witze gemacht, haben gesagt, ihr lebt hier in Fort Knox oder was, weißt du so. Ihr kommt mal ja gar nicht mehr raus. Ja, aber verständlich, weil das war auch so eine Tür, die recht leicht aufgesprungen ist, wenn sie halt nur zugezogen war. Ja, krass. Dann haben wir auch eine Nachricht bekommen von Marius Boy Herbie. Das ist der Sohn von Prinzessin Mette Marit, die verheiratet ist mit Kronprinz Haakon von Norwegen. Und der war angeklagt ja in insgesamt 40 Punkten, unter anderem auch 4 Vergewaltigungen, also Vergewaltigungsvorwürfe und Gewalt gegen seine Freundin, unter anderem auch die letzte Ex-Freundin. Aber dann auch so, ich sag mal, kleinere Delikte wie Fahrnobel-Führerschein und Drogenbesitz und sowas. Und tatsächlich ist er jetzt, das war eine etwas längere Geschichte, und jetzt ist aber die Verurteilung gekommen. Und zwar ist er in 34 von 40 Punkten tatsächlich schuldig gesprochen worden. Und von den 6 Punkten, die er nicht schuldig gesprochen wurde, waren auch 2 Vergewaltigungen dabei. Das heißt, er ist 2 Vergewaltigungen ist er schuldig gesprochen worden und 2 Vergewaltigungen konnte man nicht beweisen. Und er ist zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Ich weiß nicht genau, ob ich das viel oder wenig finde. Also die Staatsanwaltschaft hat 7 Jahre gefordert und er hat 4 Jahre bekommen. Das ist tatsächlich mehr als das, was ich erwartet hätte. Auf der anderen Seite finde ich 4 Jahre für halt 2 Vergewaltigungen und den ganzen Rattenschwanz an anderen Dingen, die da dran hängen, aber finde ich einfach zu wenig. Also
ich eigentlich auch.
Ja, also er hat halt bestritten, dass die Frauen vergewaltigt hat und das bestreitet er auch immer noch und will eben Berufung einlegen, zumindest gegen dieses, also gegen Teile der Urteile. Also bei Teilen hat er sich schuldig bekannt, also zum Beispiel Drogenbesitz und sowas hat er gesagt, ja, das stimmt, das hat er eingeräumt, aber die Vergewaltigung streitet er halt vehement ab. Und,
also schon weil sie ihn der 2 Vergewaltigungen für schuldig befunden haben und er es aber nicht zugibt und weiterhin abstreitet, finde ich 4 Jahre eigentlich zu wenig.
Also. Ich glaube, für Norwegen ist es halt schon recht viel. Für Norwegen okay. Ist es Strafrecht. Nichtsdestotrotz, ja, also es ist alles sehr schwierig, aber und es hat sich ja jetzt über Monate hingezogen, eine ganze Geschichte, fast über ein Jahr. Und jetzt ist aber dann auch tatsächlich eben erstmal das Urteil gefallen und dann er geht halt in Berufung, also da werden wir sehen. Aber er hat unter anderem auch eine Therapie verschrieben bekommen im Gefängnis, die bitter notwendig ist, weil der einfach seine Wut nicht im Zaum hat. Also der braucht dringend auch irgendwas, damit er diese Wut in den Griff bekommt, was man auch schon daran sieht, dass er eben, nachdem er mehrfach angefragt hat, während er auf das Urteil gewartet hat, dass er entlassen werden kann mit Fußfesseln nach Hause. Das ist abgelehnt worden vom Richter wegen Verdunklungsgefahr, also nicht wegen Fluchtgefahr, aber Verdunklungsgefahr im Sinne von, er könnte Beweise manipulieren. Da gibt es auch eine Vorgeschichte, die jetzt zu weit führen würde, wenn ich das alles erzähle. Aber das ist abgelehnt worden und dann hat er vor lauter Wut darüber, dass es abgelehnt wurde, mit der Hand gegen die Wand seiner Zelle geboxt, so weißt du, so dieses Aggressive, und hat sich dabei den Unterarm gebrochen. Also,
okay, also dem
ich glaube,
geht's
daran sieht man einfach, dass
gut.
Er das nicht im Griff hat, ja. Und ja, also diese Gewalt und Wut und so weiter, die natürlich sich dann auch geäußert hat bei seinen Beziehungen und Freundinnen, die er hatte. Wir reden da ein bisschen ausführlicher drüber in der aktuellen
Fast-Food-Sendung.
Genau. Also wir das war ein Thema, da das jetzt so lange sich hingezogen hat, haben wir da immer wieder auch drüber gesprochen, auch wirklich mal aufgerollt, was da genau auseinandergenommen, was da auch vorgefallen ist. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz von Berichterstattung dran und von auch Dingen, die passiert sind. Da können wir gar nicht alles im Detail, da müssten wir 2 Sendungen drüber machen. Aber wir haben so ein bisschen jetzt das eingeordnet, auch für uns, wie wir das sehen und empfinden und auch natürlich im Großkontext Norwegen, weil da ja eine ganze Menge drumherum jetzt auch passiert. Und man muss hier aber sagen, er ist der Sohn von Mette Marit aus der ersten Ehe. Ihre zweite Ehe ist dann halt jetzt mit Kronprinz Haakon und er ist halt, also Marius ist zwar Teil der Königsfamilie, weil er ja eben Prinz Haakon als Stiefvater hat, aber er ist nicht Teil des Königshauses, weil er für das Königshaus halt nicht repräsentiert und auch nichts irgendwie mit der Thronfolge oder irgendwas zu tun hat. Aber trotzdem ist er halt trotzdem, finde ich, Teil des Königshauses. Also das ist schon auch für das Königshaus eine schwierige Situation dann. Ja, aber wie gesagt, also da reden wir dann drüber. Ich verlinke, wie gesagt, die aktuelle Folge von Frankfurter Kranz und dann könnt ihr da gerne reinhören. Dann haben wir noch eine weitere schlechte Nachricht. Scheidungen, Trennungen ist ja immer so ein Thema bei uns. Und in dem Fall ist es so, dass Jelly Roll sich scheiden lässt. Und Jelly Roll ist ein Musiker. Und den kennst du, oder? Du hörst
ja
so wenig
Radio.
Wir haben,
glaube ich, schon mal über den gesprochen. Also Musik von dem kenne ich, glaube ich, nicht.
Okay.
Aber
ja, aber er ist recht bekannt und er ist verheiratet mit seiner Frau Bunny, Bunny XO, die mittlerweile auch recht bekannt ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, macht die noch irgendwas anderes, als seine Frau zu sein? Ich glaube, sie ist so ein bisschen auf dem Influencer-Faden unterwegs, wenn ich mich nicht täusche. Und die beiden hatten tatsächlich eine sehr stürmische Beziehung. Er hat auch öffentlich, glaube ich, zugegeben, dass er sie betrogen hat.
Sie hat einen Podcast und einen YouTube-Channel.
Ja, also sag ich ja so Richtung Influencer.
Oh, dann sind wir Influencer?
Ich wollte gerade sagen, ja, also gut, sie ist Podcasterin. Also da wurde auch schon bekannt, in einem Podcast hat er zugegeben, dass er sie betrogen hat, 2018. Und die beiden haben sich dann immer wieder zusammengerauft. Und dann war das immer so ein schönes Beispiel für, ja, die beiden sind zwar ein bisschen chaotisch, aber sie haben sich wieder zusammengerauft. Also offensichtlich geht es, ja. Aber jetzt geht es wohl nicht mehr. Also jetzt hat Jelly Roll wohl die Scheidung eingereicht. Und wie viel Schlammschlacht da dann vonstatten gehen wird, werden wir sehen. Aktuell hat sich jetzt die Tochter geäußert, dass sie irgendwie die ganze Situation als enorm schwierig empfindet und eher auf der Seite ihrer Mutter ist als auf der Seite ihres Vaters. Mhm. Ja, naja.
Ist hier vielleicht wieder so ein Muster, wo jemand so eine wundersame Transformation durchlaufen hat?
Also man
und
muss
dann
sagen, Jelly Roll hat sehr viel Gewicht verloren.
Und dann sein Leben neu beginnen möchte? Das hatten wir doch neulich schon irgendwo. Ich habe schon gedacht.
Ja, von Jason Biggs. Der sich von seiner, wo die sich getrennt haben, jetzt nach, ich weiß nicht wie viel Ehejahren, etlich vielen Jahren, der hat auch Gewicht verloren. Werde ich mein Leben neu beginnen? Fragezeichen. Apropos. Ja, also ich weiß
nicht. Es gab ja auch Verwunderung, dass er die Scheidung eingereicht hat und nie sie, die vielleicht eher Grund dazu gehabt hätte oder
ja,
so. Tja.
Stimmt. Ja, also aber ich befürchte, da wird noch ein bisschen was an Schlammschlacht kommen. Also die sind da beide, glaube ich.
Du befürchtest? Ja. Ich meine, wir leben davon.
Okay. Ich hoffe.
Wir freuen uns auf die Schlammschlacht.
Genau. Dann haben wir gute Nachrichten, beziehungsweise die Frage ist immer, also unsere Spekulationen halt, oh mein Gott, sind die ein Paar? In dem Fall Joe Alwyn und Sarah Pidgeon. Und Joe Alwyn kenne ich persönlich ehrlich gesagt nur als Ex von Taylor Swift. was total doof ist, weil damit, also wird man ihm, glaube ich, auch nicht gerecht. Er ist Schauspieler, soweit ich weiß.
Mhm.
Interessant ist halt dadurch, dass halt viele ihn noch mit Taylor Swift irgendwie in Verbindung bringen, also der Ex von und so. Sie hat ja dann auch über die Beziehung, also Taylor Swift verarbeitet ja immer ihre Beziehung in ihren Songs, das finde ich ja auch irgendwie, also verständlich für eine Musikerin, aber auch irgendwie scheiße für die Ex. Naja, und auf jeden Fall hat er sich da auch nie geäußert und so und hat auch sein Privatleben immer sehr, sehr für sich behalten und deswegen war es jetzt umso spannender zu sehen, dass er wohl mit eben Taylor Pidgeon da unterwegs gewesen ist und die beiden offensichtlich eine Beziehung jetzt haben. Und jetzt gucke ich gerade, Taylor Pidgeon ist Schauspielerin und hat jetzt gerade in der Kennedy-Serie, die ja jetzt so einen großen Erfolg hatte, hat sie Caroline Bessette Kennedy gespielt. Also er zum Beispiel hat den Hamlet gespielt, was er jetzt auch gerade erst für die Oscars nominiert gewesen ist.
Mhm.
Beziehungsweise die Oscar-Runde macht sozusagen, also man kennt sie. Aber das ist ganz spannend, dann plötzlich zu sehen, ah okay, weil er sonst ja irgendwie, also so öffentliche Auftritte gemeinsam oder so auch meidet und sich da jetzt, und wenn er sich da jetzt öffentlich so auch zu bekannt, dann, oder bekennt, ist das wirklich spannend. Also dann sagen wir, ah okay, also da scheint es doch ein bisschen was Ernsteres zu sein. Ja. Ich muss dazu aber auch sagen, Sarah Pidgeon kenne ich, also ich kenne die auch nur von dieser Serie. Okay,
ich hab
sie
auch
ist
noch nie
29, also ich glaube, ihr großer Durchbruch kommt dann jetzt quasi erst noch so.
Mhm.
Deswegen aber spannend, ja. Hm. Also die beiden scheinen ein Paar zu sein oder zumindest sich zu daten. So, dann haben wir Benson Boone und Alex Earl. Benson Boone, Musiker, dieser, das ist der Musiker, der immer doch zu seinem Markenzeichen gemacht hat.
Der mit dem Schnubbi an der Litfaßsäule hängt.
Ja, genau, und der aber zu seinem Markenzeichen auch gemacht hat, immer im Rückwärtssalto von seinem Klavier zu springen.
Okay, das habe ich noch nicht mitbekommen.
Das macht er auf jedem Konzert und so und dann, ja, das ist so ein Stunt, den er bringt. Und naja, aber Benson Boone datet jetzt offensichtlich Alex Earl und Alex Earl ist eine Influencerin, glaube ich, soweit ich das gelesen hatte. Und ja, spannend, also weil man fragt sich ja auch die ganze Zeit, oh, hat er eine Freundin, ist er mit jemandem zusammen und so. Und die beiden sind jetzt gesehen worden, die waren zusammen essen in L.A. Und ich meine, gut, das ist dann wieder die Frage, sind sie wirklich ein Paar oder waren sie nur freundschaftlich essen? Aber ich würde mal behaupten, von den Bildern, die ich gesehen habe, und die sind wirklich super nichts aussagend, weil sie einfach nebeneinander herlaufen. Aber ich glaube schon, dass es ein Date war. Also ich kann mir nicht vorstellen,
also
dass...
sieht aus wie ein besonders öffentlich inszeniertes Date.
Naja, es hat, also diese ganzen Dinge haben immer so ein bisschen alle was von Pubstroll. Aber ich meine, wenn Paparazzi da halt stehen, ja. Ja, aber spannend. Also das heißt, der scheint da auch zumindest zu daten. Und dann haben wir noch Sam Nivola und Iris Apatow, die jetzt tatsächlich bestätigt haben, dass sie ein Paar sind. Da wurde auch schon lange gemunkelt und jetzt haben sie einen gemeinsamen Auftritt auf einem Festival gehabt, auf einem Filmfestival.
Auf dem Taormina Filmfestival in Taormina auf Sizilien, wo ich im Urlaub war.
Ach, das war das, da hattest du von erzählt. Ah ja, ich wusste nicht
deswegen
mehr, dass
ich genau
war.
Weiß, wo dieses Bild aufgenommen
wurde. Ah, okay.
Da bin ich auch runtergelaufen, habe ich gedacht.
Sehr, sehr ja. Cool. Ja, und die sind aber beide auch noch sehr jung. Also er ist 22 und sie ist 23. Und sie haben halt auf dem Filmfestival, haben sich gemeinsam auf dem roten Teppich präsentiert. Und alle so, sind sie ein Paar? So, und sie sind beide Schauspieler. Also ich habe ein bisschen geguckt, was die so gemacht haben. Und er hat, glaube ich, jetzt gerade mitgespielt in White Lotus. Und
daher kenne ich ihn. Ich glaube, ist er nicht einer von den Brüdern in Staffel
ja,
3,
ja, genau.
Die ich noch nicht gesehen
habe.
Und
sie hat auch einiges gemacht. Ich kannte aber auch nicht alles. Aber White Lotus sagte mir was genau. Also beide, wie gesagt, recht jung und ja, mal gucken. Also scheinen da jetzt auch so ein bisschen auf der Erfolgsspur unterwegs zu sein und scheinen sich da gefunden zu haben. Also sind Händchen halt fotografiert worden und so. Also eigentlich, finde ich, sehen die ganz süß zusammen aus.
Hm.
Wahnsinnig jung.
Ist ja ein lustiger Kreis, weil White Lotus ja in der Staffel 2 zumindest auch in Taormina spielt.
Ah, okay. Ja, ist echt lustig. Da schließt sich tatsächlich so ein bisschen so ein Kreis. Ja, dann haben wir Verlobungen. Und zwar, Christian Poland hat sich verlobt. Und wenn ihr jetzt euch fragt, wer, dann sage ich, ihr seid keine Let's Dance-Fans. Denn ich leide ja ein bisschen, was heißt leiden, aber mit den Tänzern und also den Profis und auch den Gästen natürlich, aber vor allen Dingen auch den Profis mit. Und Christian Poland ist ein Profitänzer, der jetzt aber, also die letzten Staffeln, der quasi aufgehört hat. Das war aber einer der Profitänzer, der am längsten bei Let's Dance mitgetanzt hat. Also von Anfang an war der halt dabei, wirklich in jeder Staffel. Und hat jetzt aber die letzten, ich glaube, 2 oder 3 Staffeln hat er jetzt nicht mehr mitgetanzt. Hat aber noch einen Podcast, wo er eben darüber spricht, hat seine eigene Tanzschule, gibt Unterricht etc. etc. Und ja, und ist jetzt, hat jetzt eben bekannt gegeben, dass er heiratet. Beziehungsweise sich verlobt hat mit seiner Freundin, mit der er auch schon im Moment jetzt schon zusammen ist, Laura, und hat auf Instagram eben ein sehr kitschiges Schwarz-Weiß-Video eingestellt, wo halt verschiedene Fotos von dem Paar halt zu sehen sind, wie sie in der Türkei sind. Und zwar ursprünglich haben die sich in der Türkei kennengelernt und da hat er sie dann auch eben gefragt, ob sie ihn heiraten möchte, also sozusagen ihr Herzensort, ihr gemeinsamer. Und ja, also und offensichtlich war da auch ein professioneller Fotograf, der da Bilder gemacht hat. Und wie gesagt, ich habe ja immer so ein Problem mit Schwarz-Weiß, weil das erinnert mich immer an Todesanzeigen, aber ist schon in Ordnung. Ich finde es eigentlich ganz süß.
Ja.
Was für einen Eindruck hattest du von dem Hochzeitsvideo?
Ich fand es auch eher kitschig.
Okay,
muss ich
ja.
Sagen.
Aber das ist dann auch erlaubt. Okay, gut. Aber ich dachte, ach guck, jetzt hat er sich verlobt.
Und ich
dachte,
kannte
ehrlich gesagt,
halt niemanden
schon
der anwesenden Personen, da okay. Ich kein Let's Dance-Fan bin.
Ja, okay, aber. Gut. Es kommt nachher nochmal kurz jemand von Let's Dance, aber der amerikanischen Variante. Das war jetzt die deutsche Variante. Dann haben wir eine Bestätigung bekommen von Tom Holland, dass er und Zendaya tatsächlich verheiratet sind. Ja, wow. Also, was, also wie haben wir das bestätigt bekommen?
Es gab ein Interview mit Tom Holland, in dem er nebenbei erwähnt hat, es gab mal so KI-Bilder von einer angeblichen Hochzeit von ihm und Zendaya und da war unter anderem seine Großmutter sauer, dass sie nicht eingeladen wurde, offensichtlich.
Süß,
oder hat sich beschwert, warum sie jetzt darüber erfährt und das nicht direkt wusste.
Ihr habt geheiratet,
er muss,
ich war nicht dabei, ihr habt mich nicht eingeladen.
Er musste dann halt ihr mitteilen, dass das gefakte Bilder sind und dann wurde er gefragt, was der Rest seiner Familie zu den Bildern gesagt hat und daraufhin hat er dann gesagt, die wussten, dass die fake sind, weil sie bei der echten Hochzeit dabei waren. Und
genau. Mehr
hat er aber nicht dazu gesagt.
Und dann hat der Interviewer und der Interviewer hat gar nicht damit gerechnet, dass der überhaupt eine Bestätigung
genau. Bekommt
und hat dann wirklich kurz so innegehalten und in diese Pause rein meinte dann Tom Holland, und das ist alles, was ich dazu sagen werde. Und dann hat er auch wirklich geschwiegen und dann kam die nächste Frage. Dann hat der Interviewer auch die nächste Frage gestellt, weil er schon merkte, da blockt halt jetzt Tom Holland komplett. Mhm. Aber dass er überhaupt was gesagt hat, also er hat wohl vorher auch an die 6 Sekunden wohl nachgedacht, ob er überhaupt was sagt.
Ja.
Und ich glaube, 6 Sekunden Stille in so einem Podcast, wissen wir ja
das
selber,
ist schon ungewöhnlich.
Ist schon sehr lang.
Das würdest du rausschneiden, oder?
Finde ich aber auch sehr lustig insofern, als dass Tom Holland dafür bekannt ist, dass der keine Geheimnisse für sich behalten kann, weil der hat schon mehrfach, der ist ja Spider-Man im Marvel-Universum und der hat mehrfach in versehentlichen Anführungszeichen, also tatsächlich versehentlich, hat er mehrfach Enden gespoilert und so ein Kram. Also wirklich auch so, also wirklich den großen Plot-Twist des Films auf der Pressetour dann verraten. Und da sind so ein paar Dinge passiert und das darfst du ja auch nicht, da wirst du ja
aber
auch...
Aber über sein Privatleben ja nicht so, ne?
Nein,
also
aber das
Lustige
ja ist, dass er so bekannt
zugeknüpft.
Ist, dass er einfach so Dinge, dass er halt schlecht Geheimnisse für sich behalten kann.
Mhm.
Deswegen finde ich das so lustig, dass genau dieses eine Geheimnis ja was ist, wo er sich gar nicht so geäußert hat und auch die Tatsache, dass er da jetzt diese 6 Sekunden vorher nachgedacht hat, da merkt man richtig, dass er, glaube ich, an sich halten musste und überlegt hat, wie sinnvoll das ist, das jetzt zu bestätigen oder nicht, weil ja auch seitdem das Gerücht in der Welt ist, dass die beiden geheiratet haben, es gibt ja auch keine veröffentlichten Bilder oder sowas, seitdem das Gerücht in der Welt ist, hat ja auch keiner der beiden das bestätigt, obwohl sie mehrfach gefragt worden sind. Und dass Tom Holland das jetzt nach Wochen quasi bestätigt, in so einem Nebensatz, es ist schon ein kleines Wunder. Ja. Und jetzt machen Zendaya und Tom Holland da aber auch kein Geheimnis mehr drum und tragen auch öffentlich tatsächlich beide einen ganz simplen Goldring, was vermutlich der Ehering ist. Also man weiß es nicht genau, aber ich vermute, das wird der Fall sein. Und ich finde das so... Also ich finde die beiden ja sowieso so, also sie wirken sehr down to earth, auch Zendaya, wenn sie interviewt wird, immer man merkt, dass die aus einem Elternhaus auch kommt, wo ich das Gefühl habe, wo die Richtung so ein bisschen stimmt. Also ihre Eltern sind, ihre Mutter zumindest, glaube ich, Lehrerin und ich glaube, sie sind sogar beide Lehrer und man merkt auch, wenn sie so ein bisschen immer erzählt und auch wie ihre Familie ist, für sie auch so ein Korrektiv, also und ein Korrektiv, das auch relativ normal dann geblieben ist und sagt, jetzt bleibt mal mit beiden Beinen auf dem Boden und so. Und das finde ich sehr sympathisch. Und Tom Holland und Zendaya sind beide auch so Typen, die ich so einschätze. Ich meine, natürlich ist es schon cool, Geld zu haben und die machen Party und haben irgendwie die geile Mode und so. Aber ich glaube, das sind auch Leute, mit denen man einfach mal ein Bier trinken gehen kann, ohne dass man das Gefühl hat, da sitzen zwar Hollywood-Stars, weißt du?
Ja.
Und das finde ich ganz cool. Und ja, deswegen war das jetzt sehr spannend, dass das bestätigt wurde. Und jetzt warten wir quasi alle noch auf mindestens das erste Bild von der Hochzeit, wenn nicht. Und ich glaube, das wird aber noch bestimmt, die werden sich da noch ganz viel Zeit lassen, wenn überhaupt was kommt. Also ein Jahr oder so. Aber du hattest ja schon gesagt auch, ich meinte ja, die haben sich ja offensichtlich aktiv dagegen entschieden, bei diesem ganzen Hochzeitszirkus mitzumachen. Wenn wir jetzt mal gucken, wie das bei Taylor Swift gerade aktuell abläuft oder wie das auch bei Selena Gomez zum Beispiel. Und die beiden haben da halt wirklich alles unterm Tisch gehalten und so. Und Lou Roach hat dann eben einen Kommentar abgegeben, unseres Erachtens nach wahrscheinlich absichtlich, also mit Absprache vorher. Ja, und du hattest halt gesagt, dass die sich da halt aber auch absichtlich quasi aus dieser ganzen Geschichte einfach komplett rausziehen. Und das finde ich auch irgendwie cool, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also die halten da echt die Dinge privat, ja. Ich meine, natürlich möchte ich gerne Bilder sehen und alles wissen, aber ich finde es auch irgendwie cool, dass das eben ein Beispiel ist, da sieht man halt einfach, wie man Dinge auch privat halten kann, obwohl man eben mehrfacher großer Hollywood-Star ist, ja. Also, ja, also das ist jetzt definitiv bestätigt. Und dann haben wir auch ein Update bekommen von Dua Lipas Hochzeit. Und dann sage ich jetzt mal, also ich bin gespannt, wie viel Update wir von dieser Frau noch bekommen. Ich denke, das wird jetzt das letzte Mal sein. Also, sie hat ja in London geheiratet, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, standesamtlich. Dann ist sie ja nach Sizilien und hatte da eine Hochzeit. Und da hatte ich ja schon gesagt, dass ich total enttäuscht war von dem Kleid, das sie getragen hat. Das war zwar hübsch, aber ich habe mir halt so ein spektakuläres Hochzeitskleid erwartet. Und jetzt sind neue Bilder von der Hochzeit eingestellt worden, wo man besagtes spektakuläres Hochzeitskleid wirklich sieht, weil es gab es offensichtlich. Also, dieses weiße Kleid, das wir gesehen haben, das sie da getragen hat bei dem Fest, war eben nicht das große Hochzeitskleid, sondern da gab es noch ein extra Kleid. Und das ist jetzt präsentiert worden, zusammen mit weiteren Hintergrundfotos oder nicht Hintergrundfotos, also weiteren Fotos von der Hochzeit, die Dua Lipa halt bei sich auch dann eingestellt hat auf dem Kanal. Und wow, also das ist ein Wahnsinn, dieses Kleid, oder? Also 480.000 handbestickte Perlen. Und ich glaube 25.000 Federn oder so. Und ja. Es ist von Chanel, was ja auch natürlich eine riesen Designmarke ist. Und custom made für Dua Lipa. Mit Schleppe und wie gesagt Perlen und Bling und Federn und was nicht alles. Wahnsinn. Und es hat wohl, also es hat dann so Schmuckmotive, auch so Kettenmotive und sowas. Und es hat 1055 Stunden gedauert oder Handarbeitsstunden gedauert, bis die Robe dann fertig war. Die Schleppe war 2 Meter lang, was ich auch irgendwie krass finde. Und man hat vorher ja gemunkelt, dass sie vielleicht ein Kleid von Versace haben wird, weil sie halt mit Donatella Versace immer wieder aufgetaucht ist und die beiden offensichtlich befreundet sind miteinander. Aber nein, es war dann eben Chanel, ja. Was natürlich auch, also ich meine, Chanel, ja. Versace, also ja, eine Marke größer als die andere.
Es passt alles zu der 3,4 Millionen Hochzeit.
Ja, genau. Und wir verlinken euch dann natürlich auch zu den Bildern. Also es gibt ein sehr krasses Bild vom offiziellen Chanel Instagram-Kanal, wo halt noch ein bisschen über das Kleid erzählt wird. Also aus was für ein Stoff und wie lange es gedauert hat und so weiter und so fort. Und ich finde, es ist eine sehr eng anliegende Silhouette. Es ist halt ein Holder, ein Neckholder, Kragen mit so Schmuckelementen, Saum, also sehr, sehr bling-bling, mit einem offenen Rücken und da auch mit so Ketten und Schmuckelementen und flärt dann halt, also sehr, sehr anliegend und flärt dann unten ab dem Knie auseinander. Es ist so ein bisschen ein soft angedeuteter Mermaid-Style. Und dann eben so eine, und dann ist eben ab den Knien abwärts, sind da eben Federn auf dem Kleid und auch auf der Schleppe. Ich bin normalerweise überhaupt kein Freund von Federn, aber hier muss ich dir sagen, gefällt mir das wirklich sehr gut.
Die sind voll schön, die Federn.
Ja, also sie sind sehr, sehr zart. Das ist nicht so, das erschlägt nicht so. Ich finde, oft erschlagen ja dann auch Federn.
Es ist auch nicht, also ich erkenne die Federart gar nicht. Das ist nicht Strauß oder so, sondern das sind so ganz feine Federn, die am Ende so ein kleines Federchen sitzen haben.
Ich weiß auch nicht genau, ich denke, die sind künstlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dua Lipa da irgendwelche Straußenfedern haben möchte oder so. Ja, und dann sind natürlich aber auch, was ich auch ganz hübsch finde.
Meinst du, die Perlen sind künstlich?
Ich glaube, das Blitzende, ich glaube, das ist Swarovski, würde ich behaupten. Und die Perlen an sich werden wahrscheinlich echt sein. Aber so eine Süßwasserperle, so eine kleine, ist jetzt auch nicht so teuer. Sie wird dann halt in der Menge teuer, aber ja. Ich finde es halt erstaunlich, weil normalerweise mag ich gar nicht, wenn da so viel Bling-Bling ist. Also ich finde, es sieht oft billig aus. Aber in dem Fall gefällt mir das echt ganz gut. Und es passt halt zu Dua Lipa. Ich finde halt so super eng anliegende Hochzeitskleider irgendwie nicht so toll. wenn es so richtig eng ist. Und ich meine, das ist aber auch ihr Style ist so ein bisschen auch sexy, ja. Also auch dann komplett offene Arme und offener Rücken und so. Also es ist schon ein sexy Hochzeitskleid. Ja. Und dann hat sie natürlich, dann ist da auch Spitze, die Spitze, ehrlich gesagt, gefällt mir nicht so. Also sie hat dann so, Libellen sind drauf und Vögelchen und sowas. Also das ist mir dann doch ein bisschen zu, ja, groß. Das Oberteil, das kann ich ganz schlecht einschätzen, aber das sieht von weitem aus, als wären das ganz viele, also tausende von French Knots, so handbestickt oder so. Das ist aber, glaube ich, ist irgendwie irgendwas anderes, aber ja. Aber das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also muss ich dir sagen, das passt auch sehr gut zu ihr und das ist natürlich echt ein tolles Kleid. Mhm. Und dann haben wir noch Hintergrund oder beziehungsweise Bilder bekommen von der Hochzeit. Offensichtlich scheint es im Moment der letzte Trend zu sein, der große Trend zu sein, dass man Bilder macht, wo beide Partner zusammen unter ihrem Schleier aufgenommen werden. Weil wir haben lustig. So ein Bild jetzt bekommen von Dua Lipa, wo sie eben Callum Turner, ihrem Ehemann, ja quasi gerade dabei ist, ihn zu küssen. Das war wahrscheinlich, jetzt dürfen sie die Braut küssen. Und dann gibt es natürlich auch ganz, ganz tolle Aufnahmen in Schwarz-Weiß und in Bunt, wo sie natürlich die gestaged sind, also die klassischen Hochzeitsaufnahmen, wo man irgendwie sich dann vor den Palais stellt. Aber auch Feier, also sie waren offensichtlich auch in Feierlaune, wie man sieht, also gut gelaunt mit Champagnergläsern in der Hand und so. Also die beiden sind halt einfach ein super schickes Paar. Also beide, ja, muss ich schon sagen. Und ja, also es sieht so aus, als hätten sie wirklich Spaß gehabt.
Ja, ich finde ihren Mann auch sehr schön tatsächlich.
Ja, ich finde die beide sind sehr, sehr hübsche Menschen, sag ich mal. Ja, und genau. Also und wie gesagt, wir haben letztes Mal ja schon ein bisschen gesprochen darüber, was wir wissen, so von wegen, dass Elton John hat gesungen und die Gäste waren da und so weiter. Aber jetzt steht so ein bisschen eben das Brautkleid im Mittelpunkt und das ist ja echt schon echt spektakulär. Also wirklich und sehr, sehr hübsche Bilder. Ich habe euch da zu einer Bilderstrecke verlinkt, wo auch die neuen Bilder schon mit dabei sind. Also da könnt ihr euch das alles in Ruhe mal angucken, falls ihr wie wir begeistert seid von Hochzeitskleidern und Co. Und ja. Also das war ein kleines Update. Ich glaube, das war auch das letzte Update. Also es kann sein, dass jetzt noch vielleicht ein paar Hochzeitsbilder oder so kommen von der Feier. Aber ich glaube, das Wichtigste, nämlich das Brautkleid, was sich alle gefragt haben, das ist durch. Und dann haben wir noch eine Hochzeit. Und zwar hat geheiratet Perry Edwards und Alex Oxlade-Chamberlain. Und wenn ihr euch fragt, wer, dann kann ich sagen, Alex Oxlade-Chamberlain ist eine Sängerin, die bekannt geworden ist in Großbritannien durch X-Factor und der Band, die sich dann geformt hat, Little Mix. Das war sozusagen eine Girlband, die sehr erfolgreich war in Großbritannien. Und sie und ihr Partner hatten sich vor einiger Zeit verlobt und jetzt haben sie geheiratet in Portugal. Und ja, und das, und da haben wir auch als erstes Foto auf Instagram, hat sie eingestellt, eben ein Foto, wo das Pärchen unter ihrem Schleier ist. Also offensichtlich scheint das jetzt aktuell so ein Trend zu sein. Übrigens auch hier die Bilder schwarz-weiß. Also ich zuck immer so ein bisschen zusammen mit schwarz-weiß. Aber
die wollen alle wieder zurück in die 50er. Ne?
Ja, so. Sieht so ein bisschen aus, gell? Übrigens, Callum Turner, über den haben wir gar nicht gesprochen, der hat den klassischen Anzug an. Hier bei Perry Edwards ist es genauso. Also er hat auch einen klassischen Anzug an. Ich finde, sie hat ein recht konservatives Hochzeitskleid. Es ist zwar auch eng anliegend, aber es ist komplett alles große Spitze. Mir ist die Spitze viel zu groß, ehrlich gesagt. Und tatsächlich lange Arme, so ein bisschen Bolero-Jacken-Style. Ich finde, sie sieht schon sehr hübsch aus, aber es ist halt doch sehr konservativ.
Ich finde es kein schönes Kleid.
Mir gefällt diese große Spitze halt einfach nicht.
Ja.
Aber sie hat auch eine schöne lange Schleppe. Ich liebe ja so lange Schleppen. Und sie hat auch einen langen Schleier, was ich ja auch sehr liebe. Die Haare sind mir viel zu streng zurückgenommen. Also sie hat wahrscheinlich so einen klassischen Chignon, aber trotzdem, also ja. Und mir gefällt halt auch die Neckline nicht. Also dieses mit dem Bolero-Jäckchen und so finde ich jetzt nicht so hübsch. Aber ich glaube, mein größtes Problem ist tatsächlich diese große Spitze. Und dann sieht man aber auch, dass sie sich umgezogen hat für die Afterparty. Da hat sie dann auch ein Abendkleid an, aber auch schon ein bisschen hochzeitsinspiriert, auch mit Spitze und durchsichtig und so und Korsett und so weiter und langem Schlitz, Beinschlitz und so. Aber da sieht sie und da trägt sie die Haare auch offen und so. Das finde ich, steht ihr irgendwie ein bisschen besser. Und dann hat sie aber auch noch eine Variante, also mehrere Kleiderwechsel, wo sie im Grunde, also unten komplett kurz, mit Beine komplett nackig quasi, also lange Beine und so. Aber oben kommt also zu, also wirklich bis zum Hals komplett geschlossen, alles spitze und auch Ärmelchen bis zur, also kurze Ärmel so bis zum Mitte des Oberarms. Und dann trägt sie dazu aber auch so einen Schleier, also sieht so ein bisschen aus, als würde sie ein Kopftuch fast tragen. Also so ein ganz fast nicht durchsichtigen Schleier, deswegen wirkt es vielleicht auch so, eben aus Spitze. Also unten kurz, man sagt ja immer ein, also entweder unten kurz und oben nicht oder, also oder auch beim Schminken, man betont eine Sache und nicht zwei. Also entweder Augen oder Mund, so, weißt du so.
Ja.
Und so ein bisschen ist es auch hier auch mit dem. Aber am besten gefällt mir tatsächlich das Kleid, das sie bei der Afterparty getragen hat mit dem langen Beinschlitz. Muss ich dir sagen, ja. Ja, interessant. Also wie gesagt, ich gucke ja dann immer gerne auf die Mode und es scheint ganz klassisch in so einer klassischen Kirche stattgefunden zu haben.
Ja. Ja.
Der Blumenschmuck gefällt mir. So, ich habe übrigens mehrfach an dich gedacht, weil ich mehrfach im Angebot Pfingstrosen gesehen habe. und dann muss ich immer an dich denken, wenn du sagst, nichts stirbt so schön wie die Pfingstrose.
Ja, ich habe immer noch eine Vase auf dem Tisch mit neuen Pfingstrosen, aber die sind auch schon seit ein paar Tagen total tot.
Okay.
Und sehen trotzdem voll schön aus. Manche sind sogar gar nicht aufgegangen.
Okay.
Ja.
Also das war jetzt, und ich meine, die Pfingstrosenzeit ist jetzt auch um eigentlich.
Ja.
Oder? Ja, das waren Hochzeiten, die wir hatten und dann haben wir quasi noch die Kategorie Babys. Also, ich muss hier gerade eins sagen. Also, ich bin kein Fan von den Lobos. Wenn ich sage die Lobos, wer ist das?
Ein Paar aus Berlin. Ich glaube, nichts steht für Berlin-Mitte wie die Lobos.
Ja.
Die so als Tech, also er ist als Tech-Influencer groß geworden, so
also
in
ich
den
glaube,
Zehnern
Sascha
und als
Lobo,
Blogger
genau.
Und Powerblogger, Sascha Lobo, mittlerweile so Unternehmensberater im
ja,
Bereich
ich glaube, er gibt
KI
sich so ein bisschen
und Spiegelkolumne
oder?
Und ja, es ist so schon so Blogger, Influencer, Journalist ja. In Tech-Fragen, ja.
Ja.
Und man konnte aber dabei, und sie ist so Influencerin, ich glaube auch so im Bereich Erziehung oder so. Ich folge ihr auch nicht. Die haben auch einen Podcast zusammen, wie sich das gehört.
Ja, aber ganz
Feel
ehrlich,
the
die
News
sind
hieß der bis vor kurzem. Die sind total drüber mittlerweile.
Ja. Ich wollte sagen, abgedreht. Ich bin froh, dass du es gesagt hast.
Ja.
Und ich habe die jetzt aber reingenommen, weil ich es total lustig fand. Ich dachte erst, das wäre eine Zeitungsente. Weil, also, die haben jetzt ein Kind bekommen und haben halt bekannt gegeben, dass es auf die Welt gekommen ist. Und da freuen wir uns auch. Also, das
also
ist ja alles schön und gut. Genau, ihr viertes Kind. Eine Tochter übrigens jetzt, weil vorher hatten sie drei Söhne und jetzt, ach nee, Entschuldigung, ist auch ein Sohn, oder? Ja, nee, Entschuldigung. Oder?
Bowie ist ein, wir wissen wir nicht.
Ja, aber Ada ist doch weiblich, oder? Und Love auch, oder?
Schon irgendwie, ja.
Edelweiß würde ich auch eher weiblich, aber egal. Also auf jeden Fall, sie haben jetzt ein viertes Kind bekommen, so Punkt. Und dann hieß es, die beiden haben jetzt ihr viertes Kind bekommen und zwar nach den Söhnen Rio Emil August, dem Sohn Chili Oscar Otis, dem Sohn Lou Orson Yale Anton, kam jetzt Bowie Edelweiß Ada Love.
Mhm.
Ich habe da gesessen und dachte, Moment mal, sind das echte Namen oder will mich hier gerade jemand veräppeln? Weil auf Socials weißt du ja nie. Und hab's nochmal gegoogelt und nein, das sind wirklich echte Namen. Also Rio Emil August, das finde ich, das sind ja eigentlich alles relativ normale Namen. Rio
August heiße ich auch.
Ja, siehst du? Ja. Und ich meine, das ist ja auch ein Familienname. Könnte ja vielleicht auch bei denen so sein, man weiß es
genau.
Nicht. Aber Rio verbinde ich natürlich persönlich immer mit Rio Reiser. Also vielleicht, aber Rio ist auch noch ein Name, der zwar ungewöhnlicher ist, aber so ungewöhnlich, man hat den schon mal gehört, so, ja. Dann haben wir Chili Oscar Otis. Chili finde ich auch
Chili,
lustig.
So wie Chili Gonzales.
Ja.
Ich nehme an, dass es an den angelehnt ist.
Aber der heißt doch nicht Chili Gonzales, der heißt doch, egal, aber Chili kenne ich nur als Essen.
Ja, wobei es wird ja geschrieben wie Chillen oder so. Und das ist genauso wie Chili Gonzales geschrieben wird.
Oscar gefällt mir. Otis finde ich auch cool. Also Chili, Oscar, Otis. Und dann haben wir noch Lou Orson Yale Anton. Da haben wir dann schon vier Namen. Lou ist da natürlich klar, also ist dann eher aus dem englischsprachigen Raum. Orson Welles, Yale, die Uni und Anton dann doch wieder sehr deutsch. Also auch lustige Kombination. Und jetzt, wie gesagt, Bowie Edelweiß Ada Love.
Ja.
Bowie finde ich irgendwie lustig, aber also ich glaube auch nicht einfach, oder? Wenn man das als Name hat als Kind.
Ja, nicht so richtig. Also wohl auch wirklich abgeleitet von David Bowie.
Ja, ja. Und ich meine, Edelweiß, klar, und Ada und Love, also auch sehr international. Auf jeden Fall. Also
Ada Love kommt, glaube ich, von Ada Lovelace, der Erfinderin des Algorithmus, auf dem die moderne Computertechnik
Wi-Fi, oder? Ja, genau.
Fußt oder so.
Ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall, also, ja, wow. Und ich habe das hier mit reingenommen, weil du bist doch immer so ein Verfechter von normalen Namen. Ich meine, jetzt muss man hier tatsächlich sagen, die Kombination ist hier, glaube ich, das, was ich so krass finde. Weil
die
es sind ja jetzt nicht so Namen wie Apple oder New York oder so. Also das nicht, aber irgendwie.
Also die Idee ist ja, dass sie mit dem, dass sie im Akronym, in der Abkürzung tatsächlich eine Bedeutung haben. Wusstest du das?
Nein.
Oder erzähle ich dir gerade Neuigkeiten? Okay.
Aber was ist,
also,
was ist denn das?
Also wir haben real, wir haben cool, wir haben loyal und dann haben wir das letzte Kind und das hat be all. So, dass alles mit dem Nachnamen Lobo zusammen abgekürzt wird.
Verstehe. Ah, okay, verstehe. Also damit, aber...
Das macht es aber noch schlimmer.
Ich wollte gerade sagen,
Augen.
Dass ich das ehrlich gesagt gar nicht so cool finde.
Nein, das ist furchtbar.
Aber das ist natürlich jetzt auch Geschmack. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir verklagt werden, dass die anrufen und sagen, das würde ich denen echt zutrauen. Ich meine, wir sind so ein kleiner Podcast, wahrscheinlich gehen wir voll unter.
Entschuldigung, wenn die sagen, so heißt unser Kind und wir sagen, wir finden das eine unmögliche Benennung, das ist doch Meinungsfreiheit. Also, dann können sie ja mal kommen.
Mhm. Ja, aber also, genau, und ich wollte das spezifisch.
Also nicht
für
real,
diese
sondern
Nachricht
der erste Sohn heißt natürlich, dass die Idee ist wahrscheinlich real und nicht real. Es wird ja nicht von real gesponsert sein.
Wobei das L, das irritiert mich ein bisschen, weil, also.
Das kommt von Lobo dann.
Ach so, der Nachname.
Ja,
ah, okay.
Mit dem Nachnamen
zusammen.
Ich bin
auch echt schwer vom Begriff heute, aber okay, es ist einfach die Hitze.
Genau.
Also das war extra für dich, mein Lieber. Weil
also es haben auch alle geraten, wie das vierte Kind denn jetzt wohl heißt, nachdem
okay.
wir real, cool und.
Aber be all?
Ja, genau. Und das vierte, das, ich nehme mal an, dass es jetzt das letzte Kind ist, weil das schließt es jetzt ab mit be all. Also real, cool, loyal und sei alles davon, das vierte. Scheint irgendwie so der persönliche Wertekanon der Lobos zu sein.
Ja, krass, okay.
Wie gesagt, drüber.
Ja,
das hatten wir
ja
schon benutzt,
ja,
das
Wort.
Das
stimmt, also für uns ist es, es ist ein bisschen
zu viel. Es ist einfach so eine Meta-Ebene, also die
zu
da
viel.
Nochmal so drüber liegt über dem Arm.
Ja, aber das fand ich dann, ich dachte so, okay, da müssen wir drüber
ich
reden.
Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich habe ja vier Vornamen, aber sie ergeben keine sinnvolle Abkürzung.
Dito.
Ja.
Ich habe nur drei, aber der erste ist ein Doppelname mit Bindestrich. Das ist zwar offiziell dann auch nur einer, aber eigentlich sind es zwei. Ja, dann haben wir eine Überraschung. Anne Hathaway ist schwanger. Also, was? Sie hat ein Video auf Instagram eingestellt, wo sie in weißen Klamotten mit den Händen verschränkt über dem Bauch quasi sich vor ihren Kamin stellt und dann die Hände wegnimmt und dann trägt sie einen Crop Top und es ist deutlich sichtbar, dass sie schwanger ist. Also da ist ein Babybauch. Und sie hat als Kommentar nur dazu geschrieben, Baby, I'm yours. Und daneben noch so X, also Liebe quasi. Und offensichtlich ist sie schwanger. Und offensichtlich war sie auch schwanger während der ganzen Pressetournee und natürlich auch dem Dreh von The Devil Wears Prada 2. Und jetzt haben ganz viele gesagt, das erklärt auch so ein bisschen so, dass zum Beispiel Meryl Streep, wenn die irgendwie auf dem roten Teppich oder so unterwegs waren, immer ihre Hand genommen hat oder sie an der Hüfte irgendwie gefasst hat, sie so ein bisschen geleitet hat. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt über die ganze Pressetour, dass Meryl Streep sich so ein bisschen sehr um sie kümmert und alle immer so dachten, also vielleicht sind die einfach nur gut befreundet oder so, aber vielleicht wusste auch Meryl schon, dass sie schwanger ist. Also man weiß es nicht. Hm. Aber auf jeden Fall ist es ihr drittes Kind. Also sie wird dann jetzt zum dritten Mal Mutter und ja, also herzlichen Glückwunsch, oder?
Ja. Cool.
Wobei, man muss dazu auch sagen, Anne Hathaway ist halt jetzt auch schon 43. Also ich denke, es wird das letzte Kind bleiben, zumindest für sie persönlich. Also und dann haben wir noch Lindsay Arnold, die zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Und ich habe gesagt, es kommt nochmal eine Let's Dance-Geschichte. In diesem Fall Dancing with the Stars, USA. Lindsay Arnold ist eine der Profitänzerinnen, die ich jetzt hier einfach erwähne. Und die ist jetzt erneut Mutter geworden. Die hat schon vorher Kinder. Ich glaube, es ist das zweite Kind, wenn ich mich täusche. Und ja, sie haben einen Jungen bekommen und haben da eben Fotos auf Instagram eingestellt. Und ja, also, aber auch so Fotos halt, also wo man halt einfach sieht, sie und das Kind im Krankenhausbett sind halt beide echt fertig nach der Geburt. Mm. Ja.
Wir haben auch ein Fotoformat wiederbelebt, das mich jedes Mal kriegt, nämlich Vater mit nacktem Oberkörper hatte Baby an der Brust.
Ja, man sagt ja dann auch, also der Vater, also man sagt ja bei dem Vater auch, dass er eben das Kind direkt an der nackten Brust halt, also sich auf die nackte Brust legen soll, damit er halt bondet mit dem Kind, also direkt Körperkontakt halt. Das, so kenne ich das
genau,
zumindest.
Es ist nur sehr ungewöhnlich, dass man dann auch gleich fotografiert wird.
Ja, das stimmt, ja. Ja, also auch da herzlichen Glückwunsch und dann sind wir durch, oder? Mit unseren Themen.
Ja.
Hochzeiten, Babys, was Kurioses hatte ich diese Woche für euch nicht. Aber es ist so heiß, vielleicht brauchen wir auch nichts Kurioses.
Ich weiß nicht, der Einbrecher, der duscht.
Stimmt doch,
und
du hast recht.
Was ist, ist schon ein bisschen kurios,
stimmt,
muss
das,
ich sagen.
Da hast du recht, das stimmt.
Auch
ja,
bedrohlich,
ja.
Aber auch kurios.
Ja. Das ist, ja, das stimmt. Also dann, ihr Lieben, haltet die Ohren steif, trinkt viel Wasser, überanstrengt euch nicht und wir hören uns dann nächste Woche. Und wenn ihr mögt, hört gerne in die neue Folge vom Frankfurter Kranz rein. Da reden wir, wie gesagt, in dieser Folge sehr viel über Norwegen, aber natürlich auch über ein paar andere Dinge. Und ansonsten hört auch gerne in unser Podcast-Netzwerk rein. Da sind ganz, ganz viele tolle Kollegen mit ganz vielen tollen Episoden. Und also wenn ihr sagt, jetzt bei der Hitze könnt ihr einfach nichts machen als vor dem Ventilator sitzen und euch keinen Zentimeter bewegen, vielleicht könnt ihr euch einfach durch alle Podcasts durchhören. Das wäre doch mal eine Option, oder?
Ja, was sonst auch immer gut geht, ist rausgehen, demonstrieren, weiterhin Happy Pride.
Bei 32 Grad.
Ja, habe ich gestern gemacht. Uff. Und dann hat es gedonnert und geregnet und dann waren wieder alle abgekühlt, wie sich okay. Das gehört
wow. Für
einen guten Pride Month.
Also dann ziehe ich meinen Hut vor dir, weil das wäre mir deutlich zu heiß. Nichtsdestotrotz, sehr gut. Dann mach das eben auch, genau. Dann mach das so wie Nils.
Genau.
Alles Gute und bis nächstes Mal zur nächsten Sendung.
Bis tschüss. Dann. Tschüss.